Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zum traditionellen AEW Pay-Per-View Review mit dem Berserker David Kloss von Screen Day.
Hallo. Was bist du dann? Du bist dann so der ausgeglichene Mentor.
Wenn du der Berserker bist, dann bin ich heute Skinner, der Alligatorenjäger. Damit hätten wir auch unsere 90er Jahre WWF-References fertig. Nein, mein Name ist Markus Gronemann und wir haben AEW Forbidden Door geguckt, und zwar Pre-Show, Main-Show, 15 Matches.
Können wir das nicht umbenennen? Also ich finde Forbidden Door, finde ich unangemessen. Wir sollten das umbenennen in der Pay-Per-View mit 15 Matches.
Wir können es auf asiatische, fernasiatische Variante umbenennen, die 15 Türen des guten Geschmacks oder so.
Ja, das nehmen wir auch. Wir nehmen einfach die Nummer 15.
Ja, also du hast ja gesagt, du möchtest dich ein bisschen losragen heute über den Pay-Per-View. Ich würde sagen, beginnen wir gleich mal. Zero Hour, 5 Matches, also ein Drittel der Card haben wir sozusagen gratis hier auf YouTube gesehen. Und ich muss sagen, der Mix an sich war gut. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber es waren halt 5 Matches in knapp 90 Minuten, 80 Minuten in etwa. Ich glaube, ich habe so 10 Minuten nach dem Kickoff gegen 0.40 Uhr eingeschalten, und da ging es gleich los mit Kyle Fletcher gegen Serpentico. Das war übrigens, glaube ich, das eine Match. Das wollten wir unbedingt noch auf der Card haben. Das war, glaube ich, nicht mal angekündigt im Vorhinein.
Ja, jetzt erstmal Wage Nummer 1. Generell, ich muss ja sagen, ich bin AEW-Fanboy. Heute knallt es, aber heute knallt es richtig. Wer zum Teufel kommt denn auf die Idee und sagt, ey, wir haben eine Kickoff-Show? Da wollen wir die Leute in Stimmung bringen und wir bringen mal einfach einen 5-Matches-Marathon. Also das ist 5 Matches. Du kannst doch nicht in der Kickoff-Show 5 Matches rausbringen. Und es ist auch nicht so alle 3 Minuten, wie das Match Kyle Fletcher gegen Serpentico, sondern einfach 5 Matches. Ich habe echt gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, weil du weißt ja auch, hör mal, die Card danach, da kommt ein großer Brocken, das werden 4 Stunden. Ich weiß nicht, warum man das macht, warum man auch dieses Match dann auf die Card macht, weil das kannst du doch bei der, was ich, Dynamite oder sonst was irgendwo bringen in der Weekly-Show, weil die beiden, die können ja echt was, hatten aber nur 3 Minuten. Das ist mir zu wenig. Und deswegen sage ich auch nichts Großartiges zum Match, außer dass ich beide cool finde, gerade Kyle Fletcher. Aber 3 Minuten von einer komplett leeren Halle brauche ich nicht.
Genau, also Fletcher gewinnt hier nach 3:10 mit einem Brainbuster, muss man, glaube ich, noch nicht mehr dazu sagen. Das Einzige, was vielleicht spannend ist, also Kyle Fletcher haben wir dann ganz am Ende beim Main Event nochmal kurz gesehen, allerdings eher nach dem Main Event. Und ja, also ich glaube, eine Geschichte war natürlich, man wollte hier auch, wir hatten ja natürlich dann Leute von New Japan, Leute von CMLL, Leute von Stardom hier auch auf der Main Show, und Tony Khan hat auch, also in der Pre-Show, in der Zero Hour, in der Main Show hatten wir die sowieso. Und Tony Khan hat ja teilweise auch gesagt, das ist so ein bisschen eine Strategie. Vielleicht geht sie auch auf. Er wollte nämlich offenbar hier auch international die Fans ein bisschen abholen. Also ich denke mal, gerade hier auch in Mexiko mit dem, kommen wir gleich dazu, Main Event der Zero Hour. Das war eigentlich ein ziemlich tolles Lucha-Match, auch ziemlich bunt besetzt. Und vielleicht war da so ein bisschen die Idee, wenn die Leute da ein bisschen drauf reinkippen in der Zero Hour, dann kaufen sie vielleicht auch noch die Show. Also beim ersten Match weiß ich es nicht. Interessant ist hier, Kyle Fletcher hat ja kürzlich erst den Ring of Honor TV-Title verloren, und zwar in Mexiko gegen Atlantis Jr. Hat aber hier jetzt auch keine Rolle gespielt, außer, dass er halt hier einen Sieg davongetragen hat für ein mögliches Sieg-Match. Aber ich glaube, mehr müssen wir zu diesem Match auch nicht sagen. Und Match 2 war ja dann auch so ein bisschen, wir packen mal ein paar Gesichter mehr auf die Karte. Da hatten wir nämlich einerseits die Kings of the Black Throne, also Malakai Black und Brody King, gegen Tomohiro Ishii und Kyle O'Reilly, gegen Private Party und dann auch noch ein interessantes Team, Roderick Strong und Gabe Kidd, also natürlich Ishii wollten wir hier unterbringen. Gabe Kidd ist ja auch bei New Japan gerade gut dabei. Knappe 9 Minuten. Und ja, das war halt so ein klassisches. Also wenn du es irgendwo bei Dynamite bringst, würde ich jetzt sagen, das war das Party-Tag-Team-Match.
Ja, und es ist auch das Match für mich, was ich auch unter die Versammlung der Abstürze ansehe. Weil überleg mal, Roderick Strong, vor kurzem hast du den halt noch gesehen als Titelträger auf der Main-Card, sogar gut positioniert. Dann denkst du, Malakai Black haben wir letztens auch gesehen, in der großen Fehde. Gut positioniert auf der Main-Card, in einem sehr wichtigen Match. Kyle O'Reilly kam zurück, hatte gleich das große Match gegen Roderick Strong. Und jetzt sind die halt einfach in der Kickoff-Show. Als zweites Match vor einer immer noch leeren Halle. Warum ich das sage, ist einfach, hat mehrere Gründe. Nummer 1, die Halle hat sich echt langsam gefüllt. Nummer 2, die da waren, waren nicht gut. Ich fand die Crowd, das nehme ich jetzt mal einfach vorweg, war eine der schlechtesten, die wir lange hatten beim Pay-Per-View. Und den nehme ich es nicht mal übel, weil ich erkläre später im Verlauf des Podcasts oder in meinem Wagecast, warum ich das sogar nachvollziehen kann. Das Match hier war absolut okay. in jeder Weekly-Sendung sage ich, ey, richtig cool, da kriegen sie wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit, weil die können ja alle was. Und auch ein Ishii, ich finde den super. Der hat was, kann ich was mit denen anfangen. Private Party, kriegen immer wieder jetzt mal ein kleineres Spotlight. Finde ich alles gut. Das Match an sich hat auch richtig Spaß gemacht, wie du halt sagst, es ist so ein Fun-Tag-Team-Match, aber es war halt für mich die falsche Platzierung und auch zu kurz sogar. Also, weil ich fand, dafür waren es einfach zu viele Leute. Aber das Match, absolut okay. Habe ich nicht wirklich was zu meckern, qualitativ.
Ja, also die Kings of the Black Throne sozusagen gewinnen hier. Brody King weicht hier einem Silly String aus und ja, es gibt den Black for the End Kick. Also hier House of Black erfolgreich. Kleines Verletzungsupdate, das sah ja bei Brody King kurz mal nicht so gut aus, aber der ist offenbar okay. Also hat hier nach einem Brainbuster von Ishii, ist mal ein bisschen liegen geblieben, aber
der ist überhaupt blöd auf den Kopf gelandet, ne?
Er ist ziemlich auf den Kopf gelandet, genau. Und von der Geschichte her, man hätte ja einiges erzählt. Du hast hier gerade diese Konkurrenz zwischen Kyle O'Reilly und Roderick Strong immer noch. Du hast Ishii und Gabe Kidd. Also da gab es dann auch noch für denen 5,5 Stunden oder knapp 6 Stunden nicht genug sind, gab es natürlich noch ein paar so Post-Show-Clips dann auf YouTube und da hat auch Gabe Kidd hier nochmal explizit Tomohiro Ishii auch herausgefordert. Also da baut man auch weiterhin was auf. Aber ja, bin bei dir. Wäre wahrscheinlich auch ein tolles Match für Collision gewesen.
Ja, das wäre sogar ideal für Collision. Ja, kommen wir zum nächsten Match, was ich halt auch noch nicht verstehe, die Ansetzung. Aber ja, die Motivation ist ja, du setzt halt andere ein aus den anderen Ligen aus Japan. Du hast halt Willow. Wie spricht man die denn auf? Tam Nakano. Chris Statlander nach ihren Turn. Omomo Watanabe.
Watanabe, genau.
Oh, ich hab's
auch gemacht. War ja auch so eine Vorschau. Also wir haben ja das Own Hard Cup Halbfinale, glaube ich. Willow Nightingale gegen Chris Statlander bekommen ja bei Dynamite. Und ja, denen hat man jetzt sozusagen noch 2 Damen, die dort auch Fäden, glaube ich, von Stardom zur Seite gestellt. Und war auch okay und hat auch die Geschichte erzählt. Also Chris Statlander möchte hier nicht mit Willow Nightingale in den Ring. Du hast hier natürlich die beiden Stardom-Talente auch nochmal gut untergebracht. Aber ja, ging auch 10 Minuten, war auch ein gutes Match, aber hat natürlich, wie du sagst, auch ein bisschen die Luft schon mal rausgenommen.
Ja, ich finde halt auch die Ansetzung, ist das Problem ist, du hast ja eigentlich mal was gemacht, was richtig cool ist mit Statlander jetzt den Turn. Du hast Willow, die super funktioniert, die am Mikrofon auch bombastisch gut ist. Und als Fan hast du jetzt mal was bei der Frauendivision, wo du sagst, ey, ich möchte dieses Aufeinandertreffen, aber ich möchte halt vorher nicht das treffen, in keinster Form. Und das hat ein bisschen gestört. Ja, und das Match war eigentlich okay, aber ist halt auch wieder die Frage, ist das jetzt so dieses Match, was dich halt total hyped auf dem Pay-Per-View? Ich weiß es nicht. Das war halt für mich eher gefühlt, ey, wir müssen jetzt halt noch die und die von Japan mit reinbringen. Das setzen genau, wir an und dann können wir das ein bisschen nutzen, aber
ich glaube, das war es auch so, dass du gesagt hast, du hast hier wirklich die Pre-Show, du guckst, dass du auch von deinen internationalen Partnern auch Leute hier reinbringst, dass einfach auf dieser Gesamtcard mit den 15 Matches möglichst viel wirklich internationales Talent drauf ist und dafür ist es auch okay. Also wenn ich sage, ich muss diese Zero Hour ja nicht gucken, ich kann die auch, wenn ich sage, ich möchte nur ein Pay-Per-View sehen, dann lasse ich die einfach weg. Ich habe ja jetzt in dem Sinn nichts verpasst. Also ich glaube, das nächste Match ist auch so das Einzige, das jetzt wirklich irgendwelche Implikationen für die Zukunft hat. Das war nämlich ein Qualifying-Match, ein Erstrunden-Match im On-Hard-Cup bei den Damen. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich gucke das einfach nicht, ja, ist ja auch nichts Schlimmes passiert.
Ja, du sagst es ja richtig, das nächste Match, Mariah May gegen Saraya, das macht Sinn. Das macht sogar Sinn, dass ich dann sage, ey, ich möchte die Kickoff-Show nicht verpassen, weil ich möchte ja wissen, wie geht's denn da weiter? Wer gewinnt jetzt die erste Runde? Und gerade weil halt Mariah May, sie hat ja gewonnen, ist ja wirklich auf diesem langsamen Weg immer weiter nach oben. Und das ist ja sehr stringent erzählt und sie ist gut, funktioniert gut. Saraya ist auch kein No-Name. Und deswegen, das war so ein Match, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf. Fand ich auch okay bis gut. Muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so Downer, aber das fühlte sich für mich halt mehr wie Kickoff-Show an. Und das nehme ich auch gerne mit, auch die 8 Minuten 30, die es war, fand ich für ein Kickoff-Show-Match und auch für ein Erstrunden-Match vollkommen okay.
Und das hat auch, also das hatte einerseits ja die Geschichte, sind beide aus England, haben beide eine Geschichte auch mit Toni Storm, die hier den Titel hat, beziehungsweise sogar ja auch mit Mina Shirakawa, sollte die später hier noch oder die war ja im Titelmatch gegen Toni Storm dann noch. Und natürlich sind beide aus England. Es geht hier, Gewinnerin vom On Hard Cup bekommt ja hier auch bei All In ein Titelmatch. Das heißt, auch die beiden gegeneinander macht Sinn. Es sind dann auch noch Toni Storm war ja am Ring. Mina Shirakawa ist auch noch rausgekommen. Das heißt, das hat sogar noch so einen kleinen Preview-Charakter gehabt auf die Main Show. Also bin ich bei dir, war wahrscheinlich auch das eins der beiden sinnvollsten Pre-Show-Matches.
Ja, das nächste ist der sinnvollste.
Genau, Mariah May auf jeden Fall hier mal auf dem Weg im Own Hard Cup in die nächste Runde. Genau, und dann hatten wir ein spannendes Match. Match Nummer 5 in der Pre-Show waren hier nämlich die Lucha Brothers, also Phoenix und Penta, gemeinsam mit Mystico. Und da haben wir im Magazin mit Shaggy schon mal kurz drüber gesprochen, auch am Freitag. War ja eine interessante Geschichte, weil Lucha Brothers haben natürlich so historisch ein bisschen diese AAA-Nähe. Mystico ja bei CMLL und da ist ja, also AEW-WWE-Konkurrenz ist ja nichts dagegen. In Mexiko geht es ja hier wirklich zu. Also das ist ja gelebter Hass zwischen diesen beiden Promotions.
Also für die es nicht wissen, ist ungefähr wie zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.
Ungefähr so, wenn die auch noch sich regelmäßig hier früher die Spieler gegenseitig weggenommen hätten. Also das ist hier wirklich, die sind sich spinnefeind. Und jetzt ist es aber offenbar so, dass eben die Lucha Brothers hier ja nicht mehr bei AAA antreten. Und deswegen ist es jetzt hier auch okay, sozusagen auf politischem Level für die CMLL-Offiziellen, dass die hier auch drauf sind. Weil wenn man sich erinnert, die ersten beiden Forbidden Door-Jahre waren ja die Lucha Brothers nie auf der Card, weil es da auch über diese New Japan Connection, diese Zusammenarbeit dort in Japan schon mit CMLL gab und somit war das schwierig, dass hier dann AAA oder AAA Talent auf der Card ist. Aber das hat man jetzt hier ausgeräumt und ja, sozusagen dieses Lucha Dream Team haben sich hier gegen LIJ, in dem Fall Hiromu Takahashi, Titan und Yota Tsuji, der ja auch einer der ja, jungen Wilden bei New Japan jetzt ist, in einem wirklich guten, spannenden Six-Man sind die aufeinander getroffen.
Ja, und vor allen Dingen, das ist so, wo ich dann sage, guck mal, du hast dieses unfassbare Fachwissen, weißt du, du hast das wie Olaf damals gemacht, Videotraden und weißt generell alles von japanischen Wrestlern und mexikanischen Wrestlern. Ich habe davon keine Ahnung. So, ich sitze da und denke einfach nur so, ey, ich möchte Bock haben und Bock kriegen auf ein Pay-Per-View. Das heißt, ey, da kommen verschiedene Ligen, die treffen aufeinander. Und dann hast du genau dieses Match, was genau das verkörpert und du einfach binnen 12 Minuten, selbst wenn du nicht dieses Vorwissen hast, einfach nur denkst, das ist verdammt cool, das macht richtig Spaß, mal schauen, was mich noch erwartet. Also ich hatte richtig Laune. Die alle haben da abgeliefert. Es war spektakulär. Es war halt auch spannend. Und das ist halt das, was ich sehen möchte. Und das hat absolut gepasst. War auch schön, dass das letzte Kickoff-Show-Match war, also quasi kurz bevor es halt losgeht. Weil da ging so der Hype-Level nach oben. Außer beim Publikum da nicht wirklich.
Genau. Genau, hast du schon gesagt, 12 Minuten ging's. Titan im Endeffekt hier getappt in La Mystica, also im Submission-Finisher von Mystico. Und ja, also das war durchaus ein Match, das Laune gemacht hat. Und dann waren eben hier die anderthalb Stunden Zero-Hour-Pre-Show vorbei und es ging in die Main-Card. Und ja, fast schon traditionell, wenn er nicht im Main-Event steht, dann steht er hier im Opener. MJF ist ja wieder da, hat hier sein erstes Pay-Per-View-Match wieder gehabt seit seiner Rückkehr. Und ja, interessante Ansetzung eigentlich auch, trifft hier auf Hechicero, den wir ja auch als Techniker kennen. Der hat ein tolles Match gegen Brian Danielson, auch gegen Zack Sabre Jr. jetzt schon in Mexiko. All-In-Wochenende übrigens auch in England stehen die auf der Card bei RevPro. Und ja, also ich habe das die Ankündigung gesehen und ich habe mir gedacht, es macht irgendwie gar keinen Sinn, aber mal sehen, was die beiden so bieten.
Du hast einen entscheidenden Satz gesagt, der uns beide unterscheidet. Wir kennen ihn ja. Nee, ich kannte ihn nicht. Und das Problem ist, das ist jetzt etwas, es tut mir leid, heute bin ich echt ein bisschen negativ. Das ist etwas, was du dem Pepe wie über gespürt hast, was ein Riesenproblem in diesem Jahr war. Das ist nicht jedes Jahr so, aber in diesem Jahr fand ich das sehr spürbar, gerade beim Publikum, was eben ein bisschen schwieriger war, dass du halt in den Matches, wo du einen Kontrahenten nicht wirklich kanntest oder aber nicht wirklich einen Bezug zu denen hattest, ganz schwer hast, wirklich emotional reinzukommen. Und das hatte ich halt bei diesem Opener, ich nehme es vorweg, ich fand das Match, nein, ich nehme es nicht vorweg, ich fand das Match, sondern Sarah und ich, und Sarah ist ein riesen MJF-Fan, fanden das Match echt nicht gut. Ich fand, die Konstellation war irgendwie komisch, die Tatsache, dass halt die Storyline halt war, klar, MJF verkauft halt eine Verletzung, die sich halt durchzieht, aber halt das ganze Match über hat das Match auch unfassbar träge gemacht. Und wiederum, du hast halt eine Konstellation, wo du eigentlich auch gar keine Gefahr siehst für MJF. Also woher soll die Spannung kommen, wenn da halt jemand ist, den du erstens A nicht kennst, B, du auch niemals glauben würdest, dass der MJF in seinem ersten Pay-Per-View-Match schlägt, dann haben es die beiden halt auch schwer. Und ich fand, das war eine undankbare Ansetzung, die vielleicht deplatziert war.
Wobei ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Hechicero war zumindest, also bei Dynamite und Collision im
genau, der war kurz da.
Sieben Matches hat er bisher.
Ja, aber das ist halt
bei AEW. Beziehungsweise man hat ihn jetzt, das war halt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und hat keinen Sinn gemacht. ich glaube, bei dem, wie heißen sie jetzt, Cage of Agony hat man den jetzt, glaube ich, noch irgendwie dazu angestöpselt, damit er halt so ein paar, so einen kleinen Stable auch hinter sich hat. Also ich glaube, die meisten, die ihn vielleicht gesehen haben, wir hatten ja einerseits eben ja im Februar das Match gegen Brian Danielson bei Collision und bei dem Gauntlet, das Will Ospreay gewonnen hat, um hier auch den Title Shot zu bekommen, da war er auch mit dabei vor ein paar Wochen.
Ansonsten, ja, aber ja,
waren es halt so
bleibt das riesig in Erinnerung. Matches, ja. Das ist halt schwierig. Ich finde generell dieses Jahr, können wir mal kurz mal grundlegend mich mal deine Meinung hören. Ich finde, du hast halt gemerkt, dass diese großen, also du hattest ja früher bei Forbidden Door ja dieses Gefühl, okay, wir haben jetzt diese Dream Matches, weil du halt jemand hast wie Okada oder Shibata, aber das Problem ist halt, die sind jetzt bei AEW. Und ich weiß halt nicht, wie das bei New Japan ist, aber ich hatte halt das Gefühl, dass genau das Problem war beim Pay-Per-View mitunter, dass du halt einfach Wrestler dabei hast, die halt sich nicht exzessiv mit japanischem Wrestling identifizieren und beschäftigen, da echt Probleme hatten von wegen, wer ist denn das?
Nein, da bin ich schon bei dir, weil wie du sagst, also die großen Namen, die wir die letzten 2 Jahre hatten, das war zum Beispiel ein Okada, das war ein Ospreay, das war auch ein Jay White zu Beginn, die sind jetzt alle bei AEW, die sind sozusagen weggekauft worden, die sind jetzt hier den Weg des größeren Geldes in die USA gewandert und es stimmt schon, also CMLL ist natürlich insofern schwierig, weil New Japan, wissen wir, es funktioniert in den USA, das kennen die Leute auch grundsätzlich, zumindest ein bisschen die Hardcore-Wrestling-Fans, New Japan World kannst du relativ niederschwellig dir auch besorgen. CMLL ist halt, ja, das ist mexikanisch, die machen tolle Sachen, die machen also diese Freitag-CMLL-Shows sind wirklich toll. Das Problem ist halt, ich brauche, glaube ich, ein $35 YouTube-Abo, wenn ich das haben will, das kauft sich halt kein Mensch, wenn ich gewohnt bin, dass ich irgendwie um $10 alles bekomme von der Liga. Und die Namen sind natürlich jetzt mit Ausnahme von Mystic und Co. ein bisschen weniger und du hattest jetzt hier auch nicht so, also gerade von CMLL nicht die ganz großen Namen dabei. Also jetzt nicht einen Volador oder vielleicht auch einen Templario oder so, also von den jungen Leuten. Das ist ein bisschen schwierig und bei New Japan ist es natürlich genauso. Also klar, einen Shingo, den kennen wir noch, der war auch die letzten Jahre dabei. Naito kennt man natürlich, Tanahashi, aber das ist alles schon so ein bisschen die alte Garde. Und das ist, wer die Podcasts auch hört, die ich mit Olaf regelmäßig mache, so die New Japan Updates, da sagen wir auch immer wieder, das ist genau das Problem. Die haben jetzt so ein bisschen, die müssen jetzt mal die nächsten Jahre ein bisschen Nachwuchsarbeit machen, weil die Topstars sind weg. Dann gibt's eben noch so, ich sag mal, diese, ja, die alternde Garde, die noch hinten hochhält, wie ein Tanahashi oder ein Naito. Und nach vorne hin, die jungen Stars, da ist noch nicht der eine dabei, der total zündet. Und
ja, die brauchen halt
solche Shows, merkst du das. Und Stardom ist natürlich auch noch so ein Thema. Das ist wieder ähnlich. Ja, Stardom, da muss mich schon japanisches Frauenwrestling interessieren. Die machen tolle Sachen, aber da muss ich auch schon mal Geld einwerfen und muss das halt auch noch irgendwie verfolgen. Namina Shirakawa zum Beispiel hat sehr gut funktioniert, weil die kann so weit Englisch. Die ist in einer guten Storyline mit Toni Storm und Mariah May da gut eingebettet worden. Ich glaube, die hat gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also zum Beispiel, wer kennt denn wirklich eine Tam Nakano und eine Momo Watanabe, wenn ich nicht Stardom regelmäßig gucke.
Ja, das meine ich halt so, als ich denke halt, die Normalo-Fans, du hattest ja auch gesehen, die Tickets für die Veranstaltung gab es ja auch noch ein paar Tage vorher. Also das zeigt ja ungefähr dieses Gefühl, sonst ist gerade Forbidden Door ziemlich schnell voll, dass du halt einfach gemerkt hast, ja, da fehlen diese ganzen, dieses Gefühl, ey, einmal im Jahr hast du diese Dream-Matches, die du sonst nie siehst.
Erstens das und das ist halt auch was wir die letzten Jahre immer wieder schon mal gesagt haben. Du bräuchtest halt wirklich so Personality-Packages, wo du diese Leute vorstellst. Und mit Stephanie Vaquer hat man es gemacht, da komme ich auch später noch dazu. Die kannte man dann, glaube ich, schon. Die hatte auch ein paar Matches und so. Aber ich glaube, gerade so jemanden wie einen Hechicero oder dann auch, ja, einen Gabe Kidd zum Beispiel in der Pre-Show, die müsstest du halt irgendwie, da brauchst du halt deine 2-3 Minuten Highlight-Packages oder lass dir mal irgendwo wirklich ein Squash-Match gewinnen bei Dynamite, dass ich mal sehe, ah, das ist dieser Wrestler, der ist cool, der steht dafür, der hat diesen Charakter und den möchte ich jetzt auch sehen, weil ich fand MJF gegen Hechicero als Match nicht schlecht, hat auch eine Story erzählt, also auch die Schulter von MJF, wo wir ja wissen, da hat er Probleme, die wird immer wieder attackiert, Hechicero ist ja auch ein Submission-Spezialist, aber ja, erzähl mir das doch mal im Vorhinein, dass der wirklich gefährlich ist, dass der hier wirklich, ich meine, der hat ein paar Squash-Matches und sowas gehabt bei Collision, aber
der hat halt kein Standing.
Genau, und wenn du jetzt als regelmäßiger AEW-Zuschauer selbst sagst, also ich kenne den eigentlich nicht, ich habe zwar wahrgenommen, dass der existiert, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, wofür steht der, was kann der, was macht der?
Ich konnte dir auch nicht sagen, warum diese Ansetzung, also was gibt es da für einen logischen Grund, warum die jetzt aufeinander, außer
ja, nein, gab's auch nicht. Der wurde dann, da gab es dann die eine Szene, wo er mal kurz attackiert wurde. Da war aber das Match, glaube ich, sogar schon angekündigt. MJF und das war es eigentlich. Also da wäre es sinnvoller gewesen, das Match gegen Rouge zu bringen, wobei das, ja.
Definitiv.
Aber ist wieder die politische Komponente drin, also nämlich AAA und CMLL, also das konnte
es. Ja, oder irgendeinen anderen, aber du brauchst halt einfach, ich meine, überleg mal, MJF ist zurück, jetzt hat er halt Pay-Per-View-Match, was ja eigentlich schon ein Highlight ist. Und das Match, ich bin ja bei dir, wenn du sagst halt, das war jetzt nicht schlecht, sage ich auch, aber da muss halt eigentlich viel, viel mehr kommen. Und wenn das Ding jetzt genauso 1:1 bei Dynamite gekommen wäre, würde ich halt sagen, ja, war okay. Aber das ist halt ein Pay-Per-View. Da habe ich halt einfach immer ein bisschen anderen Anspruch nochmal. Also nicht extrem, aber so ein bisschen mehr.
Also ich hätte ihn persönlich, aber gut, ich muss halt, wie gesagt, da ging es halt auch darum, jemanden aus Mexiko wahrscheinlich rauszubringen. Wenn ich so gucke, wer denn hier noch auf der Pre-Show in der Zero Hour zur Verfügung gestanden? Ich hätte hier MJF entweder gegen Ishii gestellt, weil das ist egal, ob der als Heel oder Face oder sozusagen gegen Heel oder Face arbeitet. Oder wenn ich da jemanden auch ein bisschen in den Vordergrund rücken will, ich hätte ihn vielleicht gegen Gabe Kidd gestellt. Dann verliert Gabe Kidd eben. Aber ich glaube, Gabe Kidd hat in den USA ein höheres Potenzial als ein Hechicero, sage ich mal. Aber gut, Match hat stattgefunden, Match hatte eine Geschichte, Match ging knappe 10 Minuten und MJF hat sozusagen hier den, ja, es ist jetzt der Long Island Sunrise, also nicht mehr der Panama Sunrise von Adam Cole, den hat er sich sozusagen hier zu eigen gemacht und der neue Finisher dürfte hier offenbar der Brainbuster sein, dem ja auch Adam Cole außer Gefecht gesetzt hat.
Das Finish kam ziemlich überraschend, oder? Also wir beide saßen da von wegen, das war jetzt die Finish-Phase, haben wir nicht mitbekommen.
Genau, da gab es, glaube ich, so die 10 Schläge in der Ecke, dann hat er ihm noch ein bisschen gebissen und dann ging es hier schon direkt ab zum Finish.
Ja, war auch irgendwie, weiß nicht. Es war einfach nicht meins. Vielleicht das nächste.
Genau. Nächste war vielleicht doch eher deins. Das waren hier.
Vielleicht.
Da hatten wir einerseits hier die Elite, also die Young Bucks und Okada, gegen die Acclaimed und ja, President Ace, Hiroshi Tanahashi, den man ja auch noch so irgendwie in letzter Minute auf die Card gekarrt hat, wo man gesagt hat: So, wir haben hier noch einen Billy Gunn, kennt hier einige Präsidenten. Einer davon ist Tanahashi, hier der New Japan-Präsident. Macht natürlich Sinn, hier diese alte legendäre Rivalität auch zwischen Okada und Tanahashi hier auf der großen Show nochmal zu bringen. Also das ist natürlich eine Rivalität, die kennen auch, sage ich mal, jeder, der in den letzten 10 Jahren irgendwie New Japan am Rande verfolgt hat, hat wahrscheinlich mal ein Okada-Tanahashi-Match gesehen, war ja auch das Abschiedsmatch von Okada noch bei seiner letzten New Japan-Show. Also das hat schon Sinn gemacht und Acclaimed und Young Bucks haben ja hier auch in den letzten Wochen ihre Rivalität gehabt. Also die Acclaimed, denen steht ja immer noch hier ein Tag-Team-Titel-Match zu. Und ja, da hat man sozusagen auch ein bisschen die Greatest Hits natürlich gespielt.
Apropos Greatest Hits gespielt, Max Caster konnte mal in Ruhe weppen. Hat sich dann gedacht, ey, das mache ich mal einfach 5 Minuten. Der hat ja mal einen rausgelassen, einen nach dem anderen. War lustig, ich fand gut die Line von wegen, wie die Elite halt die Karriere von Okada zerstört haben. Muss ich schmunzeln, gebe ich zu. Die Ansetzung in dem Fall auf jeden Fall, es hat Sinn gemacht. Komplett, auch als Nicht-Japan-Gucker weißt du, ey, Okada, Tanahashi, das ist ein Duell. Für Tanahashi habe ich in diesem Match eh ein großes Herz, weil ich kenne das Problem, wenn die Hose rutscht. Der arme Mann, hast du das gesehen? Den armen Mann ist die ganze Zeit die Hose gerutscht und er musste die ganze Zeit nachziehen.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem bei AEW. Also da rutschen mal die Masken, die Hosen, irgendwas.
Ja, der braucht einen Gürtel. Die Hose war einfach zu. Also Sarah, als er rauskam, hat Sarah da gesagt, ey, die Hose ist zu eng. Das wird nicht gut enden. Dann erster Move, direkt die Hose runterziehen. Das Match, also die Konstellation hat vollkommen Sinn gemacht. Die Leute hatten vor allen Dingen Lust und das muss man halt noch dann sagen, so als Ambivalenz zu der Aussage von Max Caster mit der Line von Okadas Karriere kaputt. Die Leute hatten, also die schlechte Crowd hatte sehr Bock auf Okada. Der ist klar der MVP gewesen und eigentlich wollten auch alle dieses, ey, Okada gegen Tanahashi, haben sie uns anfangs und natürlich nicht gegeben.
Okada hat ja gut damit gespielt, sozusagen den Leuten das genau nicht zu geben, was sie sehen wollen.
Ja, und ansonsten war es, wie soll man das beurteilen? Ich fand, also ich will jetzt nicht Match Move für Move durchgehen, weil das war halt einfach so ein Elite gegen Acclaimed Match, wo halt Tanahashi noch mit dabei war. Es war halt gerade die Young Bucks haben natürlich ihre Moves auch ganz rausgebracht, Acclaimed haben gut gegengehalten, wobei Anthony Bones ja generell ja immer dieser Fighter ist, der sich halt gegen alles wehrt. Tanahashi hat seine Sequenzen gehabt. So, jeder hat irgendwie seine Sequenzen gehabt. Irgendwann gab es diese Sirene, bumm, jetzt kommen wir alle rein und jeder zeigt mal seine Moves. Es war ein flottes Match. Ich kann dir aber jetzt zum Beispiel, also beim Gucken gab es aber keinen Moment, wo ich sage, oh, der ist komplett hängen geblieben im Kopf. Und das Problem dabei, das ist, wie gesagt, ich fand das Match gut, aber gut im Sinne von, bring das als Main Event bei Dynamite und ich sag, das war ein richtig cooler Main Event. Hier war es halt so, ja, war ein gutes Match auf der Card, aber es ist leider auch schnell vergessen. Ja. Weißt du, wie ich meine?
Also ist so, du hast eben die Geschichte mit der Elite und der Gamed ein bisschen weitererzählt. Also jetzt, es hat ja nicht der eine den anderen, das Finish können wir ja, glaube ich, schon sagen. Also es war klassisch hier, Okada hat Tanahashi mit einem Rainmaker gepinnt. Der hat vorhin noch einen Rainmaker gecountert, Small Package, die Bugs noch, Dragon Screws ausgeteilt. Dann gab es halt diesen, ja, klassischen, wunderschönen Okada Dropkick und einen Rainmaker. Und Okada pinnt sozusagen hier Tanahashi. Das heißt, die Elite hat technisch gesehen über die Acclaimed wieder gesiegt, obwohl die ja den Pin sozusagen sich nicht zurückgeholt haben. Das heißt, das Titelmatch, das bekommen wir noch. Und genau, Billy Gunn durfte dann auch nochmal rauskommen zum Schluss. Da soll es dann nochmal eine Attacke gegen Tanahashi geben. Und Billy Gunn hat hier für Ordnung gesorgt, dass ich so ein bisschen die Fürchtung, dass man vielleicht ein Okada-Billy Gunn-Match
dann auch Gottes Willen.
Aber ja, also gegen Billy Gunn kann ich ja nichts Schlechtes sagen, weil ich möchte mit 60 auch noch so aussehen.
Und auch noch sich so bewegen können. Also ich da Hut ab von dem Mann, aber ich möchte trotzdem keinen Singles-Match sehen, wo es was richtig lang geht. Ja, aber selbst das Ende hättest du halt einfach, das fühlte sich halt so an wie ein Weekly-Match.
Ja, also in Wahrheit, wie gesagt, hätte bei Dynamite und Collision genauso stattfinden können. Wobei, das spricht ja eigentlich für Dynamite und Collision, dass ich sage, ich bin hier eigentlich, ich sage hier bei jedem zweiten Pay-Per-View-Match, das hätte ich auch in der Weekly haben können, was umgekehrt heißt, meine Weeklies liefern mir regelmäßig Matches in Pay-Per-View-Qualität ab.
Ja, Fluch und Segen zugleich.
Ja, so. Fluch und Segen zugleich.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Langes Match und ich denke mal, da hast du aber weniger dran auszusetzen. Wir hatten hier Bryan Danielson gegen Shingo Takagi in einem Own Hard Cup Viertelfinale mit dem Sieger, der nächste Woche oder diese Woche bei Dynamite auf Pac treffen wird.
Ich hatte mich auf die Ansetzung gefreut. In den ersten Minuten hatte ich unfassbar Probleme reinzukommen. Es war halt sehr slow, aber das ist halt so ein bisschen typisch, passiert immer bei Bryan Danielson Matches. Aber, und da sie ist das große Aber, aber im positiven Sinne. Ey, dieser Bryan Danielson, ne? Mal ganz ehrlich, das ist ein reifer Mann mit Erfahrung. Der ist im Ring so unfassbar gut. Aber was der halt noch besser kann als viele, viele anderen, ist einfach diese Story erzählen und Emotionen aufbauen. Wie du einfach in 20 Minuten, ohne dass ein Wort fällt, du anhand von Mimik, Handlungen, Aktionen, Reaktionen, alles verstehst, was gerade passiert und einfach diese Story verstehst, hör mal, da ist gerade jemand, der ist kurz vor dem Ende, und fängt langsam richtig an zu verzweifeln. Und kommt auch an sein Limit zusätzlich. Auch körperlich als auch psychisch. Diese Storyline ging halt so nach ein paar Minuten, so kamen so die ersten Pitcher und gegen Ende, so die letzten 10 Minuten, die letzten 5 Minuten, wurde es halt immer mehr und mehr in den Fokus gesetzt. Und hui, da haben sie mich aber den Klöten gehabt. Da war ich aber drin. Ja. Also ich fand das dann richtig brutal gutes Storytelling-Match auch von, wie spricht man hier aus?
Takagi.
Ich fand, er hat diese Rolle auch super gespielt, passend dazu, weil er halt so dieses manchmal No-Sell hat und diese Leichtigkeit, wenn er mal einen Move durchgebracht hat und dann Danielson lag auf dem Boden und er einfach so ganz cool, als wäre gerade gar nichts gewesen und ja, du kannst mir eh nichts und dadurch diese Verzweiflung von Bryan Danielson nur noch mehr verstärkt hat.
Ja, also die beiden können catchen, sind wahrscheinlich zwei der besten Wrestler der Welt im Moment. Beide halt auch schon in ihren 40ern, aber halt entsprechend lange dabei. Und ja, die Geschichte war halt einfach. Also es ging ja dann gegen den Nacken von Danielson. Da gab es ja diesen so einen Swinging Neckbreaker, der aber Danielson wirklich sozusagen auf den Kopf, also sein Spike fast schon gewesen ist, wo dann auch der Ringarzt und Aubrey Edwards mal geschaut haben, ob der überhaupt noch weitermachen kann. Aubrey Edwards hat dann irgendwann gesagt, ja, ich zähle ihn jetzt einfach an und der muss halt wieder zurück in den Ring.
So, kann ich dich mal kurz was fragen?
Bitte.
Bei aller Liebe für Bryan Danielson, aber hast du ihn auch manchmal so wie ich, dass er so gut zählt, dass du immer denkst, oh mein Gott, da ist wirklich was passiert?
Ja, absolut, ja klar.
Das hatten wir ja schon beim Offscreen-Match und hier halt wieder. Ich habe auch ganz kurz gab es diesen Moment, ey, nicht, dass da wirklich was passiert ist.
Ja, und du weißt halt natürlich, aber ich glaube, das ist genau die Geschichte. Also der erzählt jetzt hier genau die Geschichte. Ich bin in meinem letzten Jahr. Mein Körper, also ich will schon, aber mein Körper will manchmal nicht mehr. Und er überkommt hier zwar noch, also hat ja im Endeffekt hier auch gewonnen mit einer ziemlich brutalen Submission. Aber du stellst dir jetzt gerade natürlich in der Turniersituation, jetzt weißt du, Mittwoch steht hier das nächste Match an gegen Pac. ja auch kein leichter Gegner oder keiner, der irgendwie jetzt zart mit seinen Gegnern umgeht. Und du stellst dir halt genau die Frage, also kann der sozusagen, ist der bis dahin wieder fit? Und jetzt hat er hier nochmal, jetzt ist schon der Nacken, der wiederholt angeschlagen ist. Und jetzt weiß Pack hier natürlich auch, wo er sozusagen mal ordentlich Druck machen muss. Und ich glaube, das ist so die Geschichte. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch so die kleinen Side-Stories. Und ich weiß immer noch nicht, ob die hier in ihren eigenen Engel sich produzieren oder ob es einen Plan gibt. Du hast natürlich Nigel McGuinness am Kommentar, der sich hier immer wieder besonders an Danielson abarbeitet. Hat er hier gesagt, also der ist jetzt 3 Jahre hier bei AEW, hat noch nicht einen einzigen Titel gehalten. Also ich sehe gerade jetzt beim Own Hard Cup ein paar interessante Möglichkeiten, sage ich mal, wie das auch Richtung All-In sich alles entwickeln könnte.
Ja, definitiv. Und dieses Match hat ja auch dazu beigetragen, dass du vor allen Dingen auch noch, also erstmal bei dem Match kam halt auch die unfassbar schlechte Crowd, kam im Matchverlauf auch mal langsam rein, dass du auch mal mitbekommen hast, ey, da klatschen welche. Und du hast halt zeitgleich nicht nur gehabt als Fan, dass du wirklich irgendwann gepackt warst, sondern halt auch, dass du im Anschluss, genau wie du es halt sagst, schon weiter denkst, vor allem so, wie geht's denn da weiter in dem Turnier? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast ein Turnier und dass du halt Bock kriegst zu wissen, wie geht es denn mit Person X, mit Wrestler Y oder sonst was weiter. Und das finde ich, hat man mit diesem Match richtig, richtig gut gemacht. Und auch wenn die Anfangsphase für mich persönlich schwierig war, am Ende, ey, Hut ab, haben sie mich gekriegt. Und das ist vielleicht, weil wir auch so alt sind, Markus, können wir das nachvollziehen. Der Körper will manchmal nicht mehr. Und ich will diese Geschichte, ich will sehen, wohin die führt. Weil du merkst, dass es gerade richtig, wie du es halt sagst, mit Osprey-Match fand ich, das war so der Startschuss dafür, dass er jetzt immer mehr dieser Fokus drauf geballert wird und das immer mehr eine Entwicklung geben wird. Und ich möchte genau diese Entwicklung bei seinen letzten Monaten miterleben.
Genau, nein, da möchte ich auch dabei sein. Und also vielleicht, weiß nicht, würde sagen, je nachdem, wie lang wir warten, es steht eine große Dynamite-Episode an, auch mit einigen Own-Hardcup-Matches. Also vielleicht sprechen wir dann nachher, wo das jetzt hinführt. Aber wir wissen auf jeden Fall mal, Pack gegen Brian Danielson werden wir bekommen. Und ja, das für mich eigentlich das erste wirkliche Must-See-Match des Abends. Also wo ich sagen würde, wenn ihr keine Zeit habt, für 4 oder 5 Stunden Danielson Takagi auf jeden Fall angucken.
Ja. Auf das nächste Match hatte ich immer richtig Bock, weil das ist mit eines der Matches, wo ich den Aufbau am besten fand.
Ja, absolut. Also Timeless Toni Storm gegen Mina Shirakawa um den AEW Women's Title mit dieser, ja, wie nennen wir es, dem Love Triangle mit Mariah May.
Die Ménage à trois.
Genau, die einerseits ja hier an der Seite von Timeless Toni Storm schon seit einigen Monaten ist, auf der anderen Seite ja auch bei Stardom eben Partnerin von Shirakawa war und das hat man uns hier nicht nur so hingeknallt, das Match, sondern da gab es ja wirklich den Aufbau, da gab es auch noch das Tag Team Match bei Dynamite mit der irrtümlichen Attacke, da gab es
auch die Vertragsunterschriften.
Genau, die Vertragsunterzeichnung Shirakawa, die mehrmals auch schon mit Mariah May gefeiert hat, wo eben auch schon diese, ja, romantische Nähe teilweise sowohl mit Toni Storm.
Die Gesichter an die Bällchen drücken.
Genau. Also,
was ich dabei bei der Story echt gut finde, sie ist halt kitschig ohne Ende und eigentlich lächerlich, aber dadurch, dass sie das halt so durchziehen, war es halt sowohl, finde ich, halt eine spannende Geschichte. Ich komme gleich dazu, dass ich eigentlich das Match gerne anders gehabt hätte. Also eine spannende Geschichte nach dem Motto, was passiert hier? Was passiert gerade mit Mariah May? Es war aber zeitgleich aber auch so kitschig und cool erzählt, dass es auch sympathisch war. Also es war wirklich so, liegt natürlich auch an Mina Shirakawa, die ich unfassbar gut finde. Also ich finde, das ist so eine der wenigen Wrestlerinnen, wo du halt direkt merkst, die hat was. Die hat so eine gewisse Ausstrahlung, einen coolen Theme-Song. Und dadurch, dass halt Timeless Toni Storm ist ja total over the limit. Aber dann hast du jetzt mal eine andere, die genauso over the limit ist und drüber ist. Und dieses Zusammentreffen fand ich halt einfach cool.
Ja, und Mariah May macht gut mit. Und ich muss halt sagen, Toni Storm, die macht das Gimmick jetzt so seit Oktober in etwa. Also knappes, gut weit über ein halbes Jahr mittlerweile. Und die fällt halt einfach nie aus der Rolle. Also egal, ob die irgendwo dann auch bei einem Media Scrum oder so auftaucht, hatten wir dann hier ja auch wieder. Die spricht hier nicht mehr als Privatperson Toni Storm oder als Wrestlerin Toni Storm. Die ist in diesem Gimmick drin. Und ja, Mina Shirakawa ist ja auch eher gimmicklastig und die ist da natürlich voll drauf eingestiegen. Also ich muss auch sagen, das war wahrscheinlich eins der, neben dem Main Event wahrscheinlich, das am besten aufgebaute Match mit der besten langfristigen Story, das wir hatten auf dieser Show.
Exakt. Nur das Match fand ich nur, also das ist immer so doof, das ist immer, man sagt was Positives, dann sagt man nur dazu, das ist immer doof, aber tut mir leid, es ist halt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, es war für mich aber leider nur gut. Könnte auch daran liegen, dass ich ein bisschen überrascht war, wie dominant Mina war, weil die hat ja fast das, ja, ich würde sagen, Dreiviertel des Matches dominiert. Tony Storm war eher diejenige, die halt immer wieder so Hope-Spots hatte, aber dann halt doch nicht. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen von den Erwartungshaltungen zu hoch, weil bei mir war einfach, die Frauen kamen raus. Ich sag direkt zu Sarah, so, jetzt ist es soweit, jetzt wird der Split mit Mariah May endlich eingeläutet. Es wird Zeit. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Und ich habe halt gedacht, dass genau dieser Faktor vielleicht auch ein bisschen mehr im Match halt eine Rolle spielt. Ich finde, Mina ist ein super starker Charakter, auch im Ring gut, aber nicht so, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Ich fand die Chemie ein bisschen holprig. Es war, manche Moves waren ein bisschen botchy. Es war ein gutes Match, auf jeden Fall. Aber schlussendlich hat Toni Storm erwartungsgemäß gewonnen. Muss man ja auch ehrlich sagen. Die wird den Titel nicht so einfach verlieren.
Genau.
Also wenn überhaupt gegen Mariah May. Aber am Ende, das hat mich halt echt, wie hast du das Ende wahrgenommen? Weil ich habe einfach nur gedacht, nein, die Story war, du musst dich entscheiden. Dann bitte mach auch, du musst dich entscheiden.
Nein, also eben nicht. Also Toni gewinnt hier wirklich clean. Schön, Snap German Suplex, Storm Zero, 1, 2, 3. Auch kein Eingriff oder, weil hätte auch sein können, Mariah May muss sich entscheiden, greift hier irgendwie ein, wirft irgendwas in den Ring, es passiert irgendwas. Wir hatten ja das zuletzt, dass Shirakawa sie da irrtümlich mit der Champagnerflasche getroffen hat. Hättest du hier natürlich machen können. Sie trifft hier egal wen von den beiden und du fragst dir halt nachher, was Absicht, was ein Unfall. Nein.
Ja, oder nach dem
also
Match.
An dem Punkt sind wir noch nicht. Auch sozusagen das Eifersuchtsdrama gibt es hier nicht, sondern die sind jetzt quasi ein, wie sagt man das heutzutage?
Ein Trio-Bussal gab es.
Ein Trouble?
Ein Trouble mit einem Trio-Kuss.
Genau, also Mariah May hilft hier Shirakawa wieder auf die Beine. Die möchte zunächst einen Handshake. Mariah May bringt dann aber Toni Storm so weit, dass es hier eine Umarmung gibt und dann gibt es hier einen Dreifachkuss. Und
den Mina super verkauft hat im Übrigen. Der Blick von ihr war richtig so, mein Gott, ich will gar nicht, das war so gut.
Genau, und bei diesen Post-Show-Clips, die es auf YouTube gibt, da sieht man sie auch nochmal sozusagen Backstage dann zu dritt in den Sonnenaufgang marschieren. Macht vielleicht natürlich auch in Richtung Stardom Sinn. Also wir haben jetzt hier natürlich die große Konkurrenzliga Marigold, die haben jetzt im Juli auch ihre nächste große Show, auch mit WWE-Involvement. Und ja, wer weiß, also vielleicht eine große Stardom-Show würde wahrscheinlich davon profitieren, wenn man hier irgendwie, Toni Storm war ja auch, hat ja auch Mina Shirakawa im Vorfeld gesagt, bei Stardom warst du eine Legende. Also ich glaube, Stardom wäre sehr froh, wenn man hier Toni Storm und Mariah May gemeinsam mit Mina Shirakawa vielleicht für ein Six-Man-Match für eine der nächsten größeren Shows über den Sommer bekommen würde. Muss man sich halt auch immer bei diesen ganzen Geschichten überlegen, vielleicht deswegen auch noch nicht der Split, weil man sagt, nimmt man doch ein bisschen Momentum sozusagen für den japanischen Partner mit.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich bin immer noch gespannt. Ich möchte mal langsam den Split haben, weil mein Gedankengang ist halt einfach nur, okay, Owen Hart, Tournament, das könnte doch eigentlich, also Fantasy Booking könnte doch Mariah May gewinnen, All In, Toni Storm, Mariah May, also lass es krachen.
Ich glaube, da in die Richtung geht es auch. Also vielleicht schauen wir mal ganz kurz aufs Turnier. Wir sind ja hier jetzt in der Halbfinalphase. Also wir haben jetzt hier einerseits das Match Willow Nightingale gegen Chris Statlander bei Dynamite und wer auch immer das gewinnt, steht hier im Finale. Und auf der anderen Seite auch wieder mit japanischer Beteiligung Mariah May gegen Hikaru Shida, die auch schon den Titel gehalten hat. Und ja, du wirst hier, also ich sag mal, das Traumfinale wäre sicher wahrscheinlich hier Mariah May gegen Chris Statlander oder gegen Willow Nightingale. Also die Willow Nightingale natürlich letztes Jahr das Turnier gewonnen, wäre natürlich auch eine coole Geschichte zu sagen, die möchte hier nochmal gewinnen. Und dann, also ich glaube, die
weißt, was ich
am 10. Juli haben wir ja das Finale in Calgary und dann kannst du hier 6 Wochen lang schön Mariah May gegen Toni Storm aufbauen.
Ich top das jetzt mal. Ich sage einfach, egal wer bei Willow und Statlander gewinnt, dann Finale gegen Mariah May. Mariah May gewinnt, weil, sagen wir, Willow gewinnt das erste Match irgendwie durch Glück, Zufall, was auch immer. Dann im Finale verliert sie aber, weil Chris Statlander eingreift. Und dadurch haben wir bei All In auch noch Chris Statlander gegen Willow in einem harten Match.
Genau. Kannst du irgendein Stipulation-Match vielleicht sogar noch bringen?
Ja, würde ich sofort.
Wir machen das ja eh gern. Nein, also ich glaube, wenn wir schon ein bisschen das Fantasy-Booking in die Richtung auspacken, das macht halt wahrscheinlich den meisten Sinn. Und dann kannst du hier Mariah May bringen gegen Toni Storm. Und wenn du ganz lustig bist, ich weiß nicht, wie es da aussieht, wir hatten ja in der Vergangenheit auch noch Jamie Hayter. Das heißt, wenn du hier die große Nummer bringen willst, dann machst du vielleicht sogar einen Three-Way draus oder Jamie Hayter kommt dann bei All-In zurück, fordert hier ihr Match. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja dann auch noch All-Out 2 Wochen später geplant. Also mit einer guten England-Connection kannst du hier auf jeden Fall arbeiten bei All-In.
Jetzt hast du aber eine schöne Einleitung vorbereitet. Apropos England-Connection. Wir haben
war ja noch jemand, ja?
Zack Sabre Jr., den Mann der 4,5 Milliarden Griffe gegen Orange Cassidy, der Mann mit den Händen in der Hosentasche.
Nein, wollte er ja nicht.
Ja, aber ursprünglich, aber wollte er ja nicht, hat er ja angekündigt. Ich bin ehrlich, ich bin da nicht so der Indie-Gucker, ne? Und auch kein Japan-Gucker. Aber den Zack Sabre Jr., den hatte ich damals gesehen bei diesem International-Turnier bei WWE. Weißt du noch, wo von jedem Land jemand angetreten ist?
Der Cruiserweight Classic.
Ja, und da ist der mir sofort hängen geblieben, weil ich kenne halt keinen, der so wrestelt.
Aber ich überlege gerade, hast du Zack Sabre nie in Deutschland gesehen, auch bei
der WXW? Nein, ich war bei WXW, glaube ich, 3-mal.
Okay.
Zumindest nicht bewusst.
Ich kenne den ja noch von daher. Also ich kenne den ja noch als jungen, schmächtigen Burschen, der sich gern mal die Nächte um die Ohren gesoffen hat und dann am nächsten Tag immer noch gewrestelt hat.
Ja, Engländer halt, ne?
Ja.
Aber hier ich fand hier halt spannend, und ich war auch skeptisch, bin ich ehrlich, weil ich nur dachte, der Style von Orange Cassidy und auch vor allen Dingen die Matcharten von Orange Cassidy, passt das denn so gut zusammen? Antwort, ja, weil Orange Cassidy einfach anscheinend alles kann.
Ja.
Also erstmal, ich liebe diese Arroganz von, dieser Name bringt mich um, ne? Zack Sabre Jr. Diese Arroganz spielt er halt super, diese Variabilität bei den Griffen und so, toll. Aber Orange Cassidy, der halt einfach irgendwann, nach ein paar Sekunden einfach anfängt, Hammer, ich kenne auch ein paar Griffe und zwar mehr als Chris Jericho in der Werbepause. Das war schon überraschend. Es war vielleicht nicht unbedingt das Match, was so das Publikum am meisten anheizt vor Ort, weil ich glaube, das waren nicht sehr viele Extrem-Wrestling-Fans da vor Ort. Aber das Ding war echt gut. Und ich fand diese Provokation, wie du halt schon sagst, wohin so Zack Sabre Junior, können wir den anders nennen? Können wir einfach Meister Griff nennen? Meister Griff sagt zu Meister Orange die ganze Zeit, steckt doch mal die Hände in die Hosentasche. Der will aber nicht. Und er provoziert ihn immer weiter. Ich fand das gut.
Ja, und er hat dann auch beim Scrum, also er hat gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen Wrestler auf der Welt, der Orange Cassidy mehr respektiert als er. Und ja, er hat gesagt, also ich habe vor allen anderen, vor allen von euch gewusst, dass Orange Cassidy cool ist.
Ja, das ist zu Recht. Also Orange Cassidy hat mal wieder gezeigt, unterschätzt den Meister Orange nicht, weil der kann halt richtig was. Und ich fand auch, beide hatten eine richtig gute Chemie. Diese Transitions, die Übergänge, Konter, das sah einfach richtig fluffig aus.
Ja, und er hat dann auch gesagt, also wenn er da irgendwo bei einer Indie im Nordosten war vor 10 Jahren und hat irgendwie gesehen Orange Cassidy vor sich und hat sich das Match angeguckt, hat er gesagt, was macht dieser Wahnsinnige? Und er hat gesagt, also er wollte schon sehr, sehr lange eben dieses, ich glaube, das wollten sie beide halt wirklich haben, dieses Match. Und ja, also wer Zack Sabre und den Stil mag und wer auch Orange Cassidy mag, der wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben mit dem Match. Ich habe geguckt, das ist, glaube ich, auf Cage-Match ist sogar minimal besser bewertet aktuell als das Takagi-Danielson-Match. Und ich würde auch sagen, also das ist für mich auf jeden Fall Match Nummer 2, was man sich angeguckt haben sollte auf dieser Card, weil Orange Cassidy einfach auch diesen Stil mitgehen kann. Und ja, Zack Sabre, das ist ja dieser klassische alte World of Sports englische Stil, also natürlich einerseits dieser Submission-Stil, aber auch dieses Matten-Wrestling, dieses aus einem Griff rein in den anderen Griff raus, das können die, glaube ich, beide gut und das haben sie da auch gezeigt, dass die wirklich, wirklich gut stilistisch harmonieren, dabei trotzdem eine Geschichte erzählen und dich dabei trotzdem noch unterhalten können.
Ja, und ich finde auch mit Meister Griff der richtige Sieger. damit kann ich echt gut leben, weil es passt halt zur Konstellation. Es hat auch Orange Cassidy null geschadet, sondern im Gegenteil, ich finde halt vom Standing her hat ihn das eher gepusht.
Ja, und ich muss halt auch sagen, also wenn ich mir New Japan angucke und Zack Sabre ist da sozusagen ja, man verzeiht mir das Wortspiel, der ist ja wirklich all in dort, also der ist ja dort und möchte dort bleiben, hat dann auch nur gesagt, dass also er möchte hier auch der beste Wrestler, er möchte beweisen, dass er der beste Wrestler bei New Japan ist. Und für mich ist ein Zack Sabre eigentlich in den nächsten paar Jahren auch ein jetzt haben wir bei AEW immer von diesen Four Pillars, von diesen Säulen gesprochen. Also für mich ist Zack Sabre mittlerweile eine dieser tragenden Säulen von New Japan. Und wenn es nach mir geht, sollte der auch irgendwann mal den Titel bei New Japan gewinnen. Von daher macht schon Sinn, dass der hier auch sich gegen Orange Cassidy, zusätzlich natürlich auch mit einer komplett abgefahrenen Submission, wo er ihm, glaube ich, jeden Körperteil, den er irgendwie erwischt hat, gleichzeitig versucht hat auszurenken.
Ja, ich hoffe, das hätte er bei uns gemacht. Wir würden jetzt einfach nur im Bett liegen.
Na, das wäre dann erledigt.
Er also wird gar nichts mehr gehen.
Konnte nicht mal tappen, hat sozusagen hier mündlich aufgeben müssen. Aber Zack Sabre übergibt ihm zumindest nachher dann auch die Sonnenbrille. Also ein bisschen Respekt gibt's hier auch im Ring. Für oder gegen Orange Cassidy. Und ja, mal sehen, ob wir da vielleicht auch in Zukunft nochmal, also ein paar neue Freunde könnte er jetzt gebrauchen. Orange Cassidy, vielleicht wird ja Zack Sabre Jr. einer davon.
Ja, vielleicht ja bei All In als Engländer.
Würde sich anbieten. Also ich würde mir das angucken. Also er ist ja auf jeden Fall da, das wissen wir. Wie gesagt, gegen Hechicero hat er ja das Match am Vortag bei RevPro. Das heißt, wenn er Zeit hat, kann er mal ins...
Komm mal vorbei, Kollege. Wir gehen dann trinken. Ein bisschen Wrestling vor 80.000 passt. Apropos ein bisschen trinken. Beim nächsten Match hätte ich gerne getrunken.
Wirklich? So mit Ansage bei jeder Aktion, die trinke einen Shot, oder?
bei jedem Winken von Chris Jericho. Bist du gestramm schon beim Entrance. Ja, es war Samoa Joe, Hook, Shibata, das neue Trio, wo Joe jetzt auf einmal Mr. Nice Guy ist und der Mentor, gegen The Learning Tree und Jeff Cobb. So, Ansetzung schwierig. Ich muss erstmal sagen, Respekt an Chris Jericho, er schafft etwas, was er echt Grütze ist, irgendwie, weil das durchzieht, doch unterhaltsam zu machen. Also
ja, und vor allem, also er ist ja in dieser Rolle, die er jetzt spielt, er findet sich ja laufend gerne neu. Und in der Variante ist er halt einfach ein Troll, Internet-Troll in Wahrheit. Wann ja. Das war letzte Woche, glaube ich, hat ja Cody Rhodes in einem Interview irgendwie gesagt, also immer wenn sein Veteran, das war irgendwie Sports Illustrated oder was bei Pat McAfee, keine Ahnung mehr. Er hat irgendwo ein Interview gegeben und hat gesagt, also er wird immer hellhörig, wenn da irgendwo so ein Veteran daherkommt, der sagt, nein, also ich bin jetzt nicht, es geht nicht um mich, ich mache das hier nur für die jungen Leute. Und ich glaube, am selben Tag bei Dynamite, ich glaube, das war ein Mittwoch, kommt dann Chris Jericho raus, hält eine Promo und sagt, ich bin ja nur für die jungen Leute hier. Also der greift einfach alles auf. Und ja. Reibt es dir rein.
Ja, am Mikrofon auch jetzt, beim bevor das Match losgeht, kommen die Chants wegen, die ich übrigens sehr assi finde. Ich finde Chants generell lustig, aber wenn man halt, ich will Jericho auch nicht mehr im Ring sehen, aber zu rufen von wegen so, ey, please retire, weiß ich nicht, ob man das so verdient hat, ob das sein muss. Aber er hat gut reagiert, er nimmt das Mikrofon und geht drauf ein. Das ist halt Chris Jericho, der kann improvisieren, passt.
Genau, er sagt, na, ich bin ja hier von Long Island, ich bin ja hier der Hometown Hero, also das meinte er ja gar nicht erst.
Ja, mein Problem ist nur, es gibt viele Probleme. Es gibt ein 2,8 Meter Problem namens Big Bill, wo ich einfach denke, so ja, er ist beeindruckend, im Ring sehe ich ihn halt nicht so gerne. So, Jeff Cobb, ja, habe ich schon mal gesehen bei Forbidden Door und Co. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so herausragend. Auf der anderen Seite hast du halt Shibata, den ich halt liebe. Gott, ist dieser Mann gut im Ring. Ich will, dass der Einzelwrestler ist und gepusht wird. Dann hast du aber auch noch Hook, wo ich mittlerweile echt mal die Nase sowas von voll habe, weil ich finde, wie sage ich das mal nett? Strunzlangweilig. Unfassbar langweilig. Also da ist irgendwie so Moos beim Wachsen zusehen mittlerweile spannender, weil der Junge hat ja Talent, aber halt eine Entwicklung, die geht halt gegen Null. Ich finde halt immer noch, du siehst immer noch die gleichen Moves. Ich finde immer noch, dass er halt sehr viele Sachen unsauber macht und ich finde halt immer noch, dass da im Ring sehr wenig Story erzählt wird. Joe kann sowas, definitiv. Shibata kann sowas auch. Aber diese Konstellation hat für mich halt einfach nur nach einem geschrien, Weekly. Das ja, also auf der Pay-Per-View-Card muss ich nicht haben. Und es war auch nicht gut. Ich fand das Match echt, es war nicht Grütze, aber es war halt einfach so, bla, es ist mir total egal.
Es ist halt ein bisschen schade. Wir hatten ja bei Dynamite diese Geschichte und da werden wir ja sicher das Match auch noch irgendwann bekommen, entweder jetzt hier oder irgendwo bei New Japan, mit Minoru Suzuki. Und in der letzten Zeit hat natürlich Suzuki hier mit Jericho ja auch gemeinsam geteamt, also auch, glaube ich, letztes Jahr bei Forbidden Door war es ja so. Jetzt gibt es hier diese Videoeinspielung, wo er sagt, nein, Learning Tree, was soll das sein? Ich möchte hier ein Match gegen dich haben. Und Jeff Cobb ist, finde ich, absolut fantastisch, den sehe ich unglaublich gerne. Das war halt irgendwie so, ja, wir brauchen halt jemanden. Also
ja, aber das hast du halt leider gemerkt.
Genau, also es war hier nicht Suzuki, der wahrscheinlich hier auch gerade gegen Suzuki, gegen Samoa Joe oder auch gegen Shibata, wäre natürlich lustig gewesen. Ich meine, das ist Jeff Cobb. Ja, auch Jeff Cobb, Samoa Joe, die Sequenzen waren natürlich cool mit den beiden. Aber es hat halt so, also das war halt für mich so ein Match, wo ich sage, das ist für mich halt ein pures Entertainment-Match. Da hat man sogar beim letzten Mal dieser Brawl, dieses Garbage-Match.
Das fand ich cooler.
Gefallen. Es war halt hier jetzt die coole Geschichte. Jetzt sagen wir natürlich, ja, Hook muss sich langsam weiterentwickeln. Jetzt arbeitete ich hier mit Chris Jericho. Also von wem kannst du mehr lernen als von einem Typen, der über 30 Jahre dabei ist?
Das aber das hat er in den letzten Matches auch schon.
Ja, eh. Und jetzt besiegt er hier Chris Jericho natürlich mit dem eigenen Move, mit dem Judas-Effekt. Also da gab es ja noch diese eine Szene vor dem Finish. Also alle drei, Shibata, Hook und Joe, haben sozusagen ihre Choke-Varianten drin. Hook hat hier den Red Rum bei Jericho. Jericho kommt irgendwie raus und läuft dann aber eben in den Judas-Effekt, in den Spinning Back Elbow hinein. Und ja, dementsprechend hat er jetzt natürlich hier seinen Sieg über den Champion. Jetzt, ich finde ja auch diesen FTW-Titel problematisch.
Also ja, der muss weg.
Ich würde ihn das Ding ja zurückgewinnen lassen und dann soll er sagen, so, jetzt hier, das gebe ich in meinem Vater zurück, das Ding, und ich will jetzt einen richtigen Titel. Und dann
ja, oder lass ihn wegschmeißen, ja, im Mülleimer oder so, dass es dann noch mehr Heat gibt für Jericho, ist mir egal, aber der muss weg.
Dann muss er jetzt mal irgendwie der Hook-Train muss mal langsam abfahren. Ich wäre natürlich auch nicht böse, wenn die drei, ich mag das Team ja gerne, also zumindest die Trios-Titles kann man den dreien mal umhängen. Die sind ja ohnehin, die sind jetzt gerade bei den Guns und bei Jay White, die ja auch so ein bisschen auf der Stelle treten. Also dann mache ich zumindest mal den lustigen Titelwechsel.
Weil, weißt du, was ich halt nur nicht verstehe? Das
Trio finde ich schon ganz witzig.
Ich verstehe halt die Logik von diesem Match auch nicht, weil du hast halt mit dem Learning Tree etwas, was halt recht neu ist, was gerade angefangen wird aufzubauen, und du lässt sie halt einfach direkt verlieren. Weiß ich nicht, ob das klug ist. Dann hast du auf der anderen Seite ein Trio, wo ja eigentlich zuerst die so impliziert wurde, ja, der Joe, der ist halt jetzt derjenige, der halt, der ist der richtig Brutale, aber der ist auch derjenige, der halt klug ist. Der halt so gesagt, ey, bleib mal cool, unsere Zeit kommt, aber dann lassen wir es richtig knallen, dann sind wir auch brutal. Ich meine, die haben ja auch Brian Keyes da halt schön den Arm kaputt gemacht. So, sei richtig brutal, aber in diesem Match, ich habe keinerlei Brutalität gesehen. Ich habe nichts von dem gesehen, wofür eigentlich dieses neue Trio mit Joe, Hook und Shibata eigentlich stehen sollte. Sondern für mich ist es einfach so, ja, ob jetzt Joe dabei ist oder nicht, das ist genau dasselbe wie Hook und Shibata, die irgendwie bei Rampage irgendwie ein Match zusammen haben.
Das stimmt schon, ja. Also die müssen da noch ein bisschen mehr zeigen. Du hast die Suplexes, du hast hier die Chokes, aber du hast hier nicht so diese absoluten Zerstörungsmaschinen, die ein Samoa Joe ja schon mal war. Also die müssten hier wirklich mal durch ein paar Leute einfach durchlaufen.
Ja, und dafür war es mir auch zu lang. Also es war halt 13 Minuten. Wie gesagt, ey, es ist ein Pay-Per-View. Wenn man die Kickoff-Show schaut, es sind 15 Matches. Verdammt viel Wrestling, da muss ich das Match halt nicht haben. Also ja, für mich ist es halt ein Downer gewesen. Wir saßen auf der Couch, haben einfach nur irgendwann gedacht, ey, lass mal vorbei sein. Brauchen wir nicht, ist mir egal. Trotzdem, eine positive Sache muss man einfach mal sagen, bei allem Hate und auch bei allem, ich will den nicht mehr im Ring sehen. Wenn man mal eine Liste aufstellt, und ich habe mal letztens nachgeschaut, für wie viele junge Wrestler sich Jericho hinlegt, was er nicht machen muss, was ja, auch kein anderer macht, das ist mal einfach Respekt. Der Typ legt sich so oft hin und lässt und verliert clean gegen irgendwelche anderen, um die zu pushen. Das muss er nicht machen.
Nein, und das ist aber mittlerweile, weil wenn du denkst, das war der erste Champion, also das war so der Mainstream-Name, den, ja, da hattest du ihn und du hattest Moxley, aber wenn es denn so der klassische WWE-Fan Ende 2019, Anfang 2020 AEW eingeschaltet hat, dann hat er da von der WWE zwei Namen gekannt. Das war Chris Jericho und das war, ja, Dean Ambrose, John Moxley. Und ja, Jericho als erster Champion hat das natürlich mal ordentlich transportiert. Also das war so, oh, Chris Jericho, den kennen wir, das war ein Topstar bei der WWE, der ist jetzt dort. Und das war auch die richtige Entscheidung. Der war natürlich die ersten Jahre, auch gerade mit seinen Stables, war dann natürlich federführend. Und mittlerweile, ja, muss, also die, und die Härte hat er, da sagt er auch, da nimmt er sich nicht so wichtig, da macht er den, unter Anführungszeichen, Pausenclown, macht sich ein bisschen lächerlich und, wie du sagst, legt sich auch mal hin, arbeitet mit den jungen Leuten. Und ja, für mich passt das auch ganz gut.
Ja, man muss auch ein bisschen Respekt zollen, weil es gibt ja genug Wrestler, die in seinem Alter sind oder die älter sind, die so einen gewissen Star-Legenden-Status haben, die diese Karte auch aufspielen und halt nicht mehr davon loslassen können, sondern einfach, ey, ich muss einfach bei den großen Stories dabei sein. ist bei ihnen halt nicht der Fall. Und nicht nur, dass er halt nicht nur bei den großen Stories nicht dabei sein muss, sondern einfach, der legt sich halt auch noch hin.
Ja, und der Vorteil ist halt, es tut ihm nicht weh. Und wenn, sei es jetzt mal, du brauchst es oder es ist irgendjemand verletzt, es ist überhaupt kein Problem, einen Jericho innerhalb von ein paar Wochen sofort wieder auch glaubwürdig in den Main Event zu stellen.
Weil dann ja, total, auch wenn ich ihn nicht mehr im Ring sehen möchte, aber sonst...
Ja, aber der hat halt einfach diesen Status, wo du sagst, den kannst du in der Rolle jetzt super, lass ihn mit den Jungen arbeiten und wenn du ihn wirklich mal brauchst für eine große Show, dann ist er auch da und dann funktioniert das auch.
Na, wobei ich ihn am liebsten als Manager sehen möchte. Der soll Mentor, Manager sein, wenig im Ring sein, ich will das einfach nicht mehr. Ich habe auch manchmal so ein bisschen, kennst du das, wenn er hier zu seinem Linesold ansetzt und ich mal nur denke, bitte nicht daneben. Das ist
ja,
so.
Einmal ging es ja daneben, aber dann ist er die Woche drauf gleich sofort wieder gekommen und musste zeigen, dass es eh noch kann.
Ja, aber das ist einfach, ich weiß nicht, ich will es einfach nicht so gerne sehen. Das Match war, ich bleib dabei, das ist für mich ein dicker Daumen nach unten. Jetzt anschließend kommt ein aluminiumglänzender, gebrochener Daumen nach oben.
Ja, also ich denke mal, das Match hatte ich wahrscheinlich dann wieder wachgerüttelt.
Ja, total. Also Leitermatch bin ich eh immer dabei. Man kann auch eigentlich, ich wäre auch dafür, dass wenn man im Baumarkt geht, da einfach eine Leiter steht und irgendwelche Leute wresteln. Irgendwelche Kunden, ist egal. Hängt oben irgendwie Staubsauger, nimmst du. Leitermatch geht bei mir immer. So, und vor allen Dingen dann Konstellation. Hast du Mark Briscoe, wo du einfach nur denkst, alles klar, der versucht 48 Mal, sich irgendwie auf Sachen draufzuwerfen oder sich zu verletzen. Passt. Dante Martin, der hat irgendwie Sprungfedern eingebaut. Leo Rush, der hat einen Turbo eingebaut. El Phantasmo, der kann irgendwie alles. Und Takeshita ist einfach so, ja, notfalls esse ich auch die Leitern, weil ich bin so stark. Und dann hast du Jack Perry. Holy fucking goat shit. Dieser Junge, wie der von dem Zwischenfall von CM Punk nicht nur profitiert hat, sondern das ganze Ding für sich genutzt hat, absolut bockstark. Wir kennen ihn als Jungle Boy, ich fand ihn super. Dann hatte er die Jack Perry-Phase mit den unfassbar schlimmen Theme-Song und Entrance und halt einfach Charisma wie so eine Pflaume. Schwierig. Dann ist er weg, hat den Zwischenfall, ist einfach weg. So, kommt wieder und er hat auf einmal nicht nur einen Bart, sondern auch noch Charisma. Der hat einen Entrance, da wirkt er groß, der wirkt badass, obwohl der gar nicht so die Statur hat, aber er wirkt einfach richtig badass.
Und er kommt ja auch schon rein als Ziege.
Und er kommt rein als Ziege, ich fand das sah cool aus. Musste ich zwar dachten, okay, House of Black ist ein bisschen sauer, dass man eine Entrance klaut, aber ist egal, nehmen wir mit. Und auch sein Verhalten generell, dieses, und sei es, er geht an einem Gegner vorbei, der auf dem Boden liegt und tritt einfach mal kurz nach, aber nicht so einfach so einen leichten Tritt, sondern einfach so einen richtig gehässigen Tritt. Oder das Match geht halt einfach damit los, er ist halt der große Böse in dem Match und alle sorgen erstmal dafür, dass er rausfliegt, beziehungsweise er läuft erstmal raus und dann wieder rein und kriegt die Clothesline, beziehungsweise den Ellbogen von Takeshita, der immer brutalst aussieht. Ich liebe den Move. Und so war ja auch erstmal die Storyline, alles klar, das größte Hindernis, Jack Perry, weil das ist der Top-Favorit, raus. Das zweite Hindernis ist halt Takeshita, raus. So, vier Mann, wir holen alle Leiter, jetzt geht's einfach komplett durcheinander und wir fassen einfach zusammen. Es gab 48 Varianten, sich umzubringen. Mark Briscoe denkt einfach, jo, ich habe Gummiknochen, lässt nicht nur einen Takeshita draußen auf dem Tisch liegen und macht eine Leiter noch oben drauf, sondern stellt noch einen Stuhl in die Mitte vom Ring und springt raus und knallt auf die Leiter und es gab verdammt viele Moves. Und AEW hatte einige Leitermatches, Monolog ist gleich vorbei, einige Leitermatches, die echt nicht gut waren. Bei dem Match, fand ich, gab es einen richtig schönen Flow. Es gab nicht nur halt Spot, Pause, aufbauen, sondern einfach Spot, Spot. Aber jeder so auf seine Art hatte seine Stärken ausgespielt, immer wieder gezeigt. Es gab einen schönen Fluss und ich hatte einfach richtig, richtig Spaß auf der Couch. Ja. Was sagst du?
Nein, absolut. Also die haben mir alle gezeigt, was geht. Dante Martin hat sich ja beim... letztes Jahr bei Ring of Honor, bei einem verrückten Leitermatch, ordentlich das Bein kaputt gemacht, merkt man ihm zum Glück gar nicht an. Also ist auch hier gut rausgekommen. Wer sich leider verletzt hat in dem Match, ist Leo Rush. Der hat jetzt schon mal fürs Wochenende eine Show bei Beyond Wrestling absagen müssen. Hat aber gemeint, ja, also ein bisschen Eisbad und dann geht's hoffentlich wieder. Also auch den sehen wir hoffentlich weiterhin bei AEW. Ja, gegen Ende hin, du hast natürlich die absolut verrückten Geschichten gehabt. Also einerseits hier Takeshita, der ELP mit einem Blue Thunder Driver nach draußen durch ein paar Tische durchknallt. Dann den J-Driller von Mark Briscoe auf eine Leiter gegen Takeshita. Und ja, im Endeffekt war es dann Mark Briscoe, der wollte sich einen Titel holen. Double Champion werden, Ring of Honor Champion ist er ja im Moment. Und Jack Perry einfach, zack, Leiter in die Rippen, Leiter ins Gesicht, ordentlich mit dem Stuhl verprügelt. Und Jack Perry hier das, ja, vorerst einzige bisherige Elite-Mitglied noch ohne Gold, hat sich hier den Titel geholt. Das heißt, die Elite im Moment, ja, voll mit Gold ausgestattet und soll ja auch den Mystery Opponent noch geben, den Wildcard im Own Hard.
Den wir alle kennen.
Der möglicherweise ein gewisser Cowboy-Shit-Man sein könnte. Auf jeden Fall, die Elite wird hier jemanden ins Rennen schicken und möchte auch, dass derjenige sich bei All-In den Titel holt, damit sozusagen das gesamte Gold bei ihnen ist. Aber Jack Perry hat hier abgeliefert. Nicht nur als Charakter, also da, ich weiß nicht, ob du ein alter Beverly Hills 90210.
Ja, natürlich.
In deinen jungen Teenagerjahren.
Weißt du, was das Schlimme ist? Nicht nur war, sondern ich habe letztens alle Staffeln nochmal geguckt.
Ja, aber dann merkst du, also Luke Perry war ja auch, also der konnte ja diesen, war natürlich so ein bisschen immer das Getriebene mit dem Mafia-Vater und dann alles furchtbar, aber der konnte schon noch so ein bisschen die arrogante Drecksau raushängen lassen.
Ja,
und,
natürlich.
Ja, das hat er sich natürlich vom Papa abgeguckt. Also ich glaub immer noch, dass Jack Perry privat ein ganz, ganz lieber Typ ist, aber er ist halt jetzt nicht mehr der liebe kleine Jungle Boy, sondern dem nimmst du es eigentlich ab, dass du ihn gerne hassen willst. Also ich würde ja, glaube ich, gerne ein Bier mit ihm trinken,
aber ich glaube, der ist richtig nett. Ich
wage es ihn auch zu hassen, wenn er sich da entsprechend alles raushängen lässt.
Ja, ich finde so durch diesen Zwischenfall mit Punk und der Glasscheibe im Moment fand ich es lustig, dass wenn er rauskommt, einfach die Leute halt da rufen von ihm, das ist echtes Glas. Ich finde, das klingt jetzt so philosophisch, ist aber ernst gemeint, ich finde, er ist durch diesen Moment erwachsen geworden. Der hat halt wirklich diesen Step gefühlt gemacht. Ich fand ihn irgendwie bei dem Match nicht nur gut, dass er gewonnen hat, weil es macht halt Sinn, wie du halt schon sagst, mit der Elite. Ich fand auch gut, dass er der einzige Match war, der keinen spektakulären Move gemacht hat.
Genau.
Also er hat ja, einfach wirklich... Einfach,
ich hole das Ding und muss dabei nicht mal irgendwie durch einen Tisch durchknallen.
Genau, der war halt eher derjenige, der halt, wenn irgendwie einer an der Seite lag, hat er halt einfach die Leiter genommen, den gegengestoßen, bis er halt raus ist. Er zieht diesen Charakter durch und ich glaube, der hat sich jetzt auch gefunden, hat jetzt was gefunden, was gut funktioniert. Bei dem Leitermatch möchte ich noch anmerken, gab es einen Spot, ich könnte schwören, aber ich bin alt, manchmal vergesse ich Sachen, aber ich sage einfach mal, ich habe das erste Mal gesehen, dass ein Leiter an der Ringkante aufgestellt wurde. Und zwar quer. Ich habe schon gesehen, wie das über das Seil, im Seil verkeilt oder sonst was, aber dass es halt so komplett quer draufgestellt wurde, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Also ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, muss ich sagen.
Das war schon...
Wenn es jemand weiß, schreibt es uns in die Kommentare vielleicht.
Ja, bitte.
Haben wir es nicht gesehen, aber ja, also jetzt, wo du sagst, ich könnte jetzt nicht sagen, doch, das war doch in diesem und jenem einen Match mal.
Ja, aber ansonsten geile Spots und was mir halt auch gefallen hat, und das finde ich immer wichtig bei Leitermatches, eines meiner liebsten Money in the Bank Matches zum Beispiel, wo auch ein Ric Flair dabei ist oder ein Kane, wo du einfach denkst, gehören eigentlich nicht da rein, aber ich mag bei Leitermatches, wenn Wrestler ihren Charakter darstellen. Und es Unterschiede gibt. Also wenn da jetzt einfach nur 17 Highflyer sind, ist es spektakulär, aber nicht meins. Hier fand ich einfach cool diese Mischung von Charakteren, die halt alle auch dadurch eigene Arten von Spots hatten, die auch zu ihnen passen. Also es ist halt klar, dass ein Dante Martin macht halt eher irgendwas mit, ich springe bei den Gegnern drüber, weil ich halt einfach 4,5 Meter hochspringen kann oder überschlagt mich. Und ein Takeshita macht halt eher von mir, ey, ich habe die pure Kraft. Und Busco sagt einfach, ich stecke mir eine Leiter auf den Kopf und drehe mich wie ein Helikopter. Es passte einfach und es war gut gebuckt. Es waren unterhaltsame 16,55 Minuten, war jetzt nicht das beste Leitermatch aller Zeiten, aber es hat halt von vorne bis hinten gepasst, geschlossenes Ding, nehme ich mit. So, und jetzt, es gibt nachher noch einen richtig fetten Wage. Oh, das wird schön. Aber jetzt als nächstes muss ich mal einfach sagen, du hattest vorhin angemerkt, dass es wichtig ist, dass du Wrestler, die man nicht kennt, vorstellt mit Videos. Und beim nächsten Match, Stephanie Vaquer, habe ich noch nie von gehört. Absolut noch nie. Aber ich habe diese Videosnippets gesehen. Und zwar, das ging ja über Wochen. Und in den Videosnippets hatte ich das Gefühl von so, ey, die fühlt sich irgendwie groß an. Die hat so Star Power. Und ich nehme es jetzt mal kurz vorweg. Ne? Mercedes Moné ist ein Glücksgriff immer noch für AEW. Aber verdammt nochmal, ich möchte, dass man die verpflichtet. Ich finde diese Stephanie Vaquer, die ist ja der Hammer. Meine Fresse. Also nicht mal optisch fand ich halt, hat die einen coolen Style. Das sagt dem jungen Sarah auch direkt, die meinte direkt so, boah, die hat aber, die sieht so richtig wie ein Star aus und alles ist durchgestylt. Dieses komplett schwarz, dieser Make-up-Streifen an den Augen, pechschwarze Haare, Outfit komplett schwarz, aber irgendwie alles stimmig und die wirkt halt so auch krass sportlich. Die hat eine coole Ausstrahlung, direkt schon, wo die rauskommt.
Also wenn ich jetzt böse bin, sage ich, das wäre der spanischsprachige Star, den man mit Thunder Rosa gerne hätte.
Definitiv. Kann die auch Englisch? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube nicht wahnsinnig gut. Also sie hat schon, man hat sie den Promos gehört, da hat sie schon auch, also du verstehst sie auch, sie haben sie dann auch sogar untertitelt, aber ich fand, das ging. Aber ich glaube jetzt nicht fließend.
Na, okay, aber kann man ja lernen. Aber ich finde, die Dame, ich guck mal ganz kurz nach, wie alt ist denn die?
31.
31? Ach du meine Güte,
ich bin aber schon jünger. Seit 15 Jahren dabei. Also
die okay, aber
relativ jung, 2009 begonnen.
Und topfit. Und was ich immer gerne kritisiere bei AEW-Frauen-Matches, weil das halt leider oft passiert, ist dieses Sloppy. Jeder Move ist richtig sloppy. Bei Stephanie Vaquer und Mercedes Monet war das halt einfach gar nicht. Das war, es gab Sequenzen, wo die sich mal richtig vermöbelt haben, wo du einfach merkst, beide haben auch richtig was drauf und sind sicher in ihren Bewegungen, um halt aus Sachen rauszukommen. Und selbst wenn eine von beiden botcht, und das finde ich halt das absolut Bemerkenswerte, schafft es die andere so schnell zu reagieren, dass sie das einfach nutzen. Dadurch sieht es halt wie ein Flow ungeplant aus. Und diese Frau, ich finde die das Match hat mir richtig, 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 richtig Spaß gemacht, war sehr groß, war leider Gottes ein Heel-Turn von Monet ungewollt. Aber das Ding war gut und es passierte genau das im Übrigen, auch bei uns auf der Couch. Wir kannten sie nicht. Und ich merke das so bei Sarah, dass sie halt immer mehr im Laufe des Matches zu Stephanie geswitcht ist, weil ich einfach nur dachte, ey, die ist gut.
Ja, und auch ein großer Teil des Publikums.
Ja, und ich auch. Also zu Recht, ich fand die brutals gut. Und die Konstellation, es fühlte sich auch direkt groß an. Also du hast ja wirklich gemerkt, ey, da sind gerade zwei Championship-Trägerinnen. Das will ich haben. Das ist Frauenwrestling, wie es sein muss. Das hat richtig, richtig Bock gemacht.
Also ging ja auch um beide Titel. Es ging sowohl um den TBS-Title als auch um den New Japan Strong-Title, der ja so ein bisschen ja auf Umwegen dann bei Stephanie Vaquer gelandet ist, also über der die Julia hier besiegt. Also Julia musste ja sozusagen, nachdem die von Stardom weggewechselt ist zu Marigold, beziehungsweise dann ja auch zur WWE kommen wird, musste man der jetzt noch den Titel abnehmen und da war Stephanie Vaquer halt so, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die hatten ja auch schon, also sie und Mercedes Monet hatten ja ein Titelmatch, also in ein Turniermatch um diesen New Japan Strong Titel. Das war das Match vor dem Match mit Willow Nightingale, wo sich Mercedes dann verletzt hat. Und das war auch schon sehr gut. Also Stephanie Vaquer ist halt, es gibt halt nicht wahnsinnig viel gute Frauenwrestler in Mexiko. Also haben wir auch gesehen, wir hatten ja das Match mit Suxis, die ja nicht ganz auf dem Niveau ist, aber Stephanie Vaquer halt wahrscheinlich, ja, die beste Wrestlerin, die es in Mexiko so gibt. Und ich würde sagen, die mehr zu sehen. Aber ich glaube, der hat es auch sehr geholfen jetzt. Also auch dieses AEW-Exposure, die wird ja auch zum Beispiel bei RevPro All-In-Wochenende antreten. Also auch die wäre dann übrigens in London am Wochenende. Auch die könnte man vielleicht irgendwo sinnvoll einsetzen.
Hol die ins Roster, egal ob bei All-In oder sonst was. Aber die würde halt recht verstärken.
Absolut, ja. Also ich glaube, die wird, wenn die den Sprung, also beziehungsweise bei AEW musst du ja nicht mal. Da könnte ja weiterhin in Mexiko wahrscheinlich wohnen bleiben. Würde einfach zu den entsprechenden Tapings kommen. Aber ich glaube, die hat halt jetzt sehr stark profitiert im letzten Jahr auch von dieser New Japan und AEW-Exposure. Also würde ich mir wünschen, wenn wir mehr von der sehen. Und ja, das Match war ausgezeichnet.
Ja, und ich finde, du merkst auch, wir können aber Mercedes Monet sehr viel kritisieren. Also die Promos ist halt immer noch dieses WWE auswendig gelernte Schauspiel.
Also auch als Babyface macht sie halt einfach Heel-Promos.
Ja, aber
also
da wollte ich gerade drauf eingehen. Was ich einfach sagen muss, also erstmal sportlich ist die Frau eine Granate. Ich finde es auch nicht schlimm, muss ich mal ausdrücklich sagen, weil ich hasse das mal, wenn Fans so fast schon drauf gieren. Wenn mal ein Match-Move gebotcht wird, finde ich das nicht schlimm. Wenn man schnell damit reagiert, ist man sogar richtig beeindruckend für mich. Und das macht Monet. Und ich fand, es gab immer wieder mal hier Move, der nicht perfekt war oder wo man nachgegriffen wurde, aber die beiden haben das super verpackt.
Du hast das war so die Sabu-Philosophie. Der hat absichtlich in seinen ECW-Matches, ich meine, die waren sowieso sehr, sehr garbage-lastig, aber der hat hier absichtlich immer wieder Botches eingebaut, weil er gesagt hat, das, was ich mache, das nimmt mir kein Mensch ab, dass da alles ins Ziel geht. Das heißt, ich baue diese Botches absichtlich ein. Die Fans wissen nicht, was ist absichtlich und was geht wirklich daneben. Und dadurch wirkt es auch realistischer. Also wenn du einen Botch gut einbaust oder einen Botch gut abwandeln kannst, dann ja, bin ich
ja, warum auch nicht? Vor allem, wie du halt sagst, manche Sachen können halt auch einfach, ist halt Live-TV. Nicht so, wir können sich Versuche machen. Wenn eine Monet unter Vaquer war, wo die zum Beispiel dann so einander umgreifen und beide versuchen, sich zeitgleich hochzudrücken, Monet schafft es halt nicht. Ja, ist nicht schlimm, aber Vaquer hat da direkt reagiert, hat sich dann umgedreht, alles klar, ich nutze das für mich, passt, nehme ich mit. Aber was Monet zum Beispiel auch sehr gut macht, wir haben ja gesagt, das Publikum ist ja so richtig im Laufe des Matches so langsam geswitcht, immer mehr. Und dann kamen irgendwann diese Buhrufe. Und Monet, die einfach klares Babyface momentan noch, nicht mehr lange, ist, hätte das auch überspielen können und ignorieren können, von wegen, so ist nicht so. Und stattdessen lehnt die sich an die Seile und grinst sich erstmal ein und zieht einfach diese Reaktion. Weil ich glaube, sie ist einfach so ein Star und so eine gute Wrestlerin, dass sie einfach weiß, egal ob buhen oder jubeln, Hauptsache Reaktion und steiger sie. Ja. Was wir auch bei Monet jetzt bekommen haben, dadurch, dass sie dabei ist, die Pay-Per-View-Matches, die sie halt hat, muss man auch mal ehrlich sagen, die haben jedes Mal Big-Time-Feeling. Das ist absolut, jedes Mal das Gefühl, da ist es gerade echt was Bedeutsames. Das fühlt sich gerade groß, wichtig an und wird gut. Und deswegen, ich finde, im Ring liefert sie bislang echt richtig gut ab. Das Ding hat mir gefallen. Und vor allen Dingen, es war genau so gebuckt, wie ich, blöder Nerd, auf der Couch gesagt habe, so muss man es machen. Also Stephanie, richtig, richtig starke Moves. Monet halt, ja, die kluge Agile, die auch mal ihre Chance sieht, holt das Ding für sich, wird weiter gepusht. Und wie ich beim letzten Podcast zu dir schon gesagt habe, und beim vorletzten und beim vorvorletzten, es muss einfach irgendwie Ball-In geben, das ist das, was ich möchte, CEO gegen DMD. So, das Match ist vorbei, du hast ein richtig gutes Match, es fühlt sich groß an, du hast Monet, die wird halb angefeuert mit CEO-Chance, halb ausgebuht. Die Crowd ist also richtig so von wegen, ey, die Frau ist mir nicht egal, entweder hasse ich sie oder liebe ich sie. Und dann kommt einfach die Musik von Britt Baker, und auch genannt Mrs. Ich trainiere mit Diamond Ellips Page und habe ein Sixpack sondergleichen. Kommt raus.
Die ist in hervorragender Shape, ja?
Ja, also ich hatte das auf Instagram schon gesehen, weil die zeigt nicht sehr viele Fotos, aber die hat halt ein Foto gepostet, auch ein Video kurz gepostet, was wieder weg war, wie sie mit Diamond Dallas Page halt trainiert hat. Und da hast du schon gedacht, ach du meine Güte, was ist denn da los?
Gut, das macht ja Sinn. Sie hatte ja offenbar auch eine Rückenverletzung und ja, mit dem DDP-Yoga, was
ja, also die
anbietet, also ich glaube, dann kannst du die Rückenverletzungen ganz gut damit kompensieren. Ja.
Die ist in Shape, also sie ist besser definiert als was ich, mein Finger oder so. Nein, also aber als die Musik rauskam, da war ja auch direkt, das wirst du doch auch gehabt haben, einfach dieses Gefühl, genau das wollte ich sehen. Fange es jetzt irgendwann an, jetzt ist er da und du weißt auch genau, gegen dich, Madame. Jo.
Ganz genau.
Und dadurch, dass Entschuldigung, Monolog gleich vorbei, dadurch, dass du auch noch diese Situation hast, und das ist halt Zufall, aber es ist sehr schön, dass das Publikum angefangen hat, bei Monet erstmals richtig laut zu buhen, hast du sogar die Rollen jetzt klar verteilt, obwohl offiziell eigentlich noch gar nicht.
Also auch das werden wir ja, auch das ist ja so ein kleines Preview schon auf den Mittwoch. Da ist jetzt sowohl hier angekündigt die Mercedes Monet Double Title Celebration, als auch Britt Baker hat schon gesagt, sie wird auch bei Dynamite da sein. Also die wurde dann auch in diesen Backstage-Clips auf YouTube kurz mal, hat man versucht, sie zu interviewen und sie hat gesagt, also sie hat eine Menge zu sagen, aber sie sagt nicht jetzt, sie hebt sich das alles für Dynamite auf. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Also natürlich, du hast diese Britt Baker Adam Cole Connection, wobei das hat uns in der Vergangenheit ja auch nicht wahnsinnig gestört. Und ich glaube, das macht schon Sinn, dass hier Britt Baker dann die Figur ist, an der sich auch eine Mercedes Monet als Heel vielleicht abarbeiten kann. Und ich glaube, das könnten dann auch einerseits gute Promos, eine gute Story sein, wenn du jetzt aufbaust über die nächsten 4, 5, 6 Wochen. Und sollte auch ein fantastisches Match sein, wenn wir das denn bei All In auch in der Form bekommen.
Ja, vor allen Dingen hast du dann im Frauen-Roster, was nämlich momentan noch fehlt, einen richtig, richtig starken Heel. Du kannst binnen weniger Wochen oder vielleicht sogar binnen eines Segments jetzt bei Dynamite es hinkriegen, dass Monet, die bis dato halt immer noch von vielen auch gefeiert wird, muss man auch ehrlich sagen, und das auch zu Recht, so viel ausgebucht wurde, sie es nicht aushalten, diesen Match, kannst du innerhalb von einem Segment es eigentlich schaffen, dass halt sie dadurch, dass halt Miss, ich bin AEW, auf der anderen Seite steht und dann es halt einfach so einen schönen Turn gibt, weil Britt Baker ist ja auch nicht geborene Face-Kandidatin oder sonst was, das steht ja alles nicht fest, aber du kannst eigentlich einen schönen Twist machen, nutz es, lass direkt, bumm, Monet-Turn, lass mal schön Hass aufbauen, alle hinter DMD und dann hast du mal aber richtig Stimmung in der Backen. Also ich hab Bock drauf, das Match hat richtig, richtig Bock gemacht, ich möchte Stephanie Vaquer bei AEW gerne öfters sehen oder immer sehen, ich möchte Monet als Heel sehen, ich möchte Britt Baker samt Sixpack als Face sehen. Ich habe richtig Bock auf Dynamite.
Ja, und apropos Stephanie Vaquer und vielleicht ja auch Mercedes Monet, also IWGP Strong, Titel hat sie ja jetzt auch. Wir haben dann ein Announcement bekommen, und zwar sozusagen das Gegenstück zum Forbidden Door wird es geben in Japan. Also wir haben natürlich am 4. Juni die große Show bei New Japan Wrestle Kingdom, aber am 5. Januar wird es geben eine neue Show Wrestle Dynasty, und zwar, ja, ähnlich wie wir es hier hatten, New Japan, AEW, CMLL und Stardom Talent. wird da antreten. Das heißt, wir haben mal den großen Kracher am 4. Januar und dann eben hier nicht die kleine Show, wo ein bisschen so die Weichen für die Zukunft gestellt werden, aber wo nicht wahnsinnig viel im Ring passiert, sondern ja, der große Collaboration-Kracher eigentlich, das japanische Forbidden Door. Und da bin ich natürlich gespannt, was uns hier New Japan dann auftischen wird. Das ist noch ein halbes Jahr hin, aber da wird es natürlich auch ein bisschen ja, spannende Interaktionen geben.
Ja, die gab es im nächsten Match nicht. Ich nehme es vorweg. Erstmal ganz ehrlich, also es gab halt die Ansetzung, nächstes Match ist IWGP World Heavyweight Championship. Moxley ist der Champion gegen Tetsuya Naito, richtig?
Genau.
Der Mr. Tranquilo, Mr. Ich habe eine wilde Frisur, aber Tranquilo ist immer gut. Habe ich als Kind immer gesagt bei meiner spanischen Family. Also ruhig bleiben, ich lasse mir Zeit. Ich sag mal so, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Moxley ist ein richtig guter Typ, aber im Ring nicht unbedingt Mr. Ich hau dir 8 Bananen raus. Garantiert. Nein, da muss es eine gewisse Stipulation geben, viel zusammenkommen, dann können die Matches richtig gut sein, aber manchmal sind so Matches nicht so doll. Auf der anderen Seite hast du halt Tetsuya Naito, der halt Mr. Tranquilo ist, also Mr. ruhig bleiben. Und dann hast du einfach ein 17-Minuten-Match, wo ich Sarah zweimal wecken musste. Und wir haben das Match haben wir nicht nachts geguckt, sondern tagsüber. Und ich irgendwann halt zu ihr sagen musste, hör mal, ich muss das zu Ende gucken, ich kann nicht nach vorne springen. Du hast es gleich geschafft. Aber ich muss das wegen dem Podcast gucken. Ich fand das absolut grütze, langweilig wie sonst was. Die Crowd war tot. Also da ging gar nichts mehr. Da hättest du auch einfach einen Eiswagen durchfahren lassen können. Passiert nichts. Ich fand das schlimm. Und das als Co-Main-Event, ich fand das wirklich, wirklich schlimm. Was sagst du?
Ja. Also wir hatten ja das Match, wo Moxley gewonnen hat. Das war ja bei einer New Japan Show in den USA zuletzt vor ein paar Monaten. Dann hat Moxley den ja in den USA auch beziehungsweise in Japan mal verteidigt, ja, gegen Evil, also auch jetzt nicht so der große Kracher. Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. New Japan ist halt so ein bisschen gerade in der Situation. Ich weiß nicht, da wo die WWE irgendwie vor 10 Jahren waren, da hattest du deinen Titel und den hast du halt, also ich sag mal so diese Periode, bevor auch irgendwie jetzt Brock Lesnar so wieder zurückgekommen ist, da hattest du deinen Titel und den hast du halt ja, immer, wenn du nicht wusstest, was du jetzt gerade machen sollst, dann hast du den Titel mal wieder entweder an John Cena oder an Randy Orton irgendwie umgehängt. Und so ein bisschen ist es halt gerade mit Naito. Also es war irgendwie klar, der muss den Titel auch mal wieder zurückbekommen. Es steht jetzt auch in Japan das G1 an. Das wäre jetzt, glaube ich, das erste Mal seit, ich weiß es nicht, wie viele Jahren, 12 Jahren, glaube ich, dass der Champion hier nicht im G1 dabei gewesen wäre. Der hat im Vorfeld auch gesagt, also wenn er hier nicht gewinnt, dann bietet er Moxley sozusagen seinen G1-Spot an. Also es war schon fast ein bisschen klar, wenn du dich so ein bisschen beschäftigt hast, auch mit dem ganzen Thema, dass hier wahrscheinlich Naito den Titel zurückbekommt. Naito ist halt auch schon ein bisschen älter, ist auch nicht mehr hundertprozentig überall fit, also noch nicht so schlimm wie bei Tanahashi, aber nicht mehr, sag mal, so gut in Schuss wie ein Okada zum Beispiel. Und das ist halt immer noch einer der größten Stars. Und wenn du halt gerade noch niemand anderen in der Pipeline hast, dann ist Naito halt eine sichere Bank.
Ja, aber guck mal, jetzt mal die ganzen Hintergründe, kann ich also verstehen, ja. Streiche ich weg. Aber wie fandest du das Match? Jetzt mal ganz ehrlich, ignoriere mal all dein Fachwissen, was in kein Lexikon passt.
Also jetzt auch nicht so, wie ich mir ein IWGP World Title Match in einem Co-Main Event auf einer großen US-Pay-Per-View-Show vorstellen würde. Also da bin ich schon bei dir. Die haben natürlich ihr Ding abgezogen, aber es war jetzt lang nicht die Qualität, die wir jetzt bei einem Shingo Brian Danielson Match zum Beispiel gesehen haben. Wenn ich jetzt auch mal hier sage, ein großer AEW-Star gegen den ehemaligen IWGP-Champion. Also das war eine ganz andere Hausnummer als das hier.
Ich fand, das war noch nicht mal ein gutes Moxley-Match. Also das war einfach für mich, nicht weil er nicht geblutet hat oder so. Klar, da war man überrascht. Aber ich fand einfach, da war, es passierte halt einfach gar nichts. Es gab halt immer so einen Move. Sie lagen unfassbar früh schon komischerweise gespielt erschöpft auf dem Boden, also auf dem Mattenboden. Dann geht's wieder hoch, ein Move, klatsch, wieder unten, der andere bewegt sich kurz, wartet, einer steht wieder langsam auf, ein Move, putsch, wieder unten, aber noch nicht mal irgendwie, ich kann dir keine Story in dem Match erzählen, ich kann dir nicht sagen, ja, man ging da drauf ein und dann da drauf und das, ja, eigentlich hat man ja das gesehen, diese Entwicklung im Laufe des Matches, nein, gar nicht, und dann hast du einfach 17 Minuten lang, wo nichts passiert. Boah, ich weiß nicht, wie du das als Co-Main-Event so booken bzw. machen kannst, das ist einfach nicht gut.
Also du musstest es eigentlich in den Main-Event-Spot geben, weil es halt hier um den, ja, wichtigsten Titel deines großen Partners ging natürlich, den noch dazu einer deiner Wrestler hat. Und ja, von der Planung macht schon Sinn, dass hier Moxley den auf großer Bühne wieder verliert. Es war halt so ein klassisches, also es war jetzt nicht, es war eher so Naito im zweiten Gang. Und das hat sich halt durchgezogen. Du hattest natürlich deine Counters, aber es ist jetzt nie, also ich bin bei dir, das hat nie so richtig ganz groß Fahrt aufgenommen.
Es war auch zu sloppy dafür, ne? Also ich fand zum Beispiel die Schläge, also übrigens sehr schönen Gruß an den Kameramann, wo man einfach dreimal gesehen hat, das war sehr unglücklich, wie einfach Moxley daneben getreten hat. Dann hat Naito daneben geschlagen und auch daneben getreten. Also wo einfach die Tritte viel zu kurz waren und die Schläge auch zu kurz waren. Aber ich fand halt auch, wenn die sich prügeln, du hast ja manchmal so Matches, die sind nicht spektakulär, aber intensiv, wo du einfach sagst, oh, okay, der Schlag, boah, brutal, der Schopf, oh, die hauen sich die Brust knallrot, grün, blau, schwarz. Aber hier waren ja auch, ich fand bei Naito, jeder Schlag war halt so sanft wie so ein Streichler. Also ich hätte mich dahingestellt.
Ja, also wie gesagt, 17 Minuten ging es. Es gab noch einen Death Rider von Moxley sogar auf einen Stuhl, hat aber auch nicht zum Sieg geführt. Hätte noch einen Death Rider geben sollen. Da wurde in den Destino, also in den Finisher von Naito gekontert. Dann gab es einen Brainbuster, nochmal einen Destino. Und ja, das war hier der Rückgewinn von Naito. Und jetzt werden wir natürlich gucken. Also der steht jetzt hier im G1-Turnier und wird wohl auch eben bis zum erwähnten Wrestle Kingdom im Tokyo Dome Anfang Januar wohl den Titel auch behalten. Und dann wird wohl die spannende Frage sein, hat man bis dahin, also kann man jetzt dieses nächste halbe Jahr nutzen, da wirklich einen großen Star, einen großen Herausforderer aufzubauen, der dann eben dem Veteranen Naito den Titel abnimmt und vielleicht gleich den Schwung am nächsten Tag mit der großen Show mitnimmt, irgendeinen großen Star vielleicht von AEW gleich zu besiegen. Und dann hat man vielleicht hier seinen, ja, so ein bisschen die Zukunft. Also ich kann mir einerseits einen Zack Sabre vorstellen, wenn man so die sichere Bank haben will. Wir haben natürlich Gabe Kidd, wir haben so die drei beziehungsweise vier jungen Japaner, die aber alle noch nicht so hundertprozentig zünden. Also wir haben ja gesehen hier auf der Card Yota Tsuji, wir haben gesehen Shota Umino, der ja auch Moxley um den Titel fordern konnte. Wir haben Ren Narita zum Beispiel. Also es gibt ja schon ein paar Namen in der Pipeline, aber ich sehe nicht den einen, wo ich sage, der führt jetzt hier New Japan ins nächste Jahrzehnt und zur großen Glorie. Das wird wahrscheinlich hier bei New Japan die große Herausforderung sein. Also Moxley ist es offenbar nicht. Da waren wir auch in Japan wohl bei den Fans nicht so zufrieden, dass jetzt ein Amerikaner sozusagen den Titel lange Zeit hält. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, Naito ist so ein bisschen die sichere Nummer. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ja, das Match.
Apropos sichere Nummer. Nicht so. Wir sind kurz vor Ende angekommen. So, das heißt, es ist also Zeit für die Parole. Wer es bis hierhin durchgehalten hat und nicht eingeschlafen ist wie Sarah beim Naito gegen Moxley-Match. Wer uns gerne zeigen möchte, ey, die beiden alten Herren, die reden und ich höre denen sogar zu, ich schaffe das, ich beiße durch. Egal, wo ihr es hört, ihr kennt es. Egal auf Spotify oder sonst irgendwo auf YouTube, bitte geht auf YouTube, das wäre sehr, sehr nett. Weil einfach, dann freuen wir uns, dann sehen wir reden nicht nur alleine miteinander. Geht in die Kommentare, zeigt, dass ihr bis hierhin gehört habt und die Parole dieses Mal lautet, was machen wir denn, passend zu Forbidden Door, Japan? Die Parole lautet, Olaf, der kleine Godzilla.
Das würde sich freuen.
Gut, ja, es passt ja auch zu ihm.
Er hatte vorhin geschrieben, er hat, glaube ich, die letzten, 5 Tage durchgehend Umzugskartons geschleppt. Also vielleicht, ja, kommt er
jetzt Godzilla
um die Ecke.
Ich mag Godzilla, also Ulf, ist was Nettes. Apropos was Nettes, Markus, mein Freund, du hast jetzt die Wahl. Wahl Nummer 1, du bist sachlich, erklärst den Hörern, was passiert ist, was es im Main Event gab, was du gut, was du schlecht fandest, oder du lehnst dich zurück, verdrehst die Augen und erlebst einen 48 Minuten langen Monolog von mir. Such es dir aus.
Ja, leg los.
Ich leg los. So, Swerve Strickland gegen Will Ospreay. Gott verdammt, war das gut. Der Aufbau, kurzfristig, sondergleichen. Alle schon am Meckern, warum bringt ihr das Dream-Match jetzt schon? Ich kann gleich erklären, warum, weil ich habe eine Theorie. Aber Nummer 1 erstmal, du hast sehr wenig Zeit, erzählst aber in kurzer Zeit etwas, was so fucking viel Sinn macht, weil wir denken mal zurück, Ospreay gegen Danielson, man weiß, gewisse Moves sind sehr gefährlich, bringt er nicht mehr, er ist verweichlicht, er möchte den nie wieder bringen, weil er möchte niemanden verletzen. Storyline hier, Ospreay möchte den Titel haben. Swerve sagt, ey, ich habe mir den hart erarbeitet, ich habe ganz, ganz viele schlimme Sachen gemacht, aber ich stehe dazu, weil ich bin eben nicht ein Softie, sondern man muss, um einen Titel zu holen, einfach auch mal kein Gewissen haben, sondern mal durchziehen. Und sagt zu Will, das kannst du nicht. Will sagt, ach, doch kann ich. Swerve sagt, nee, Will nimmt den Titel. Swerve kickt ihn, macht ihn kaputt. Letzte Dynamite-Folge. Denkst so, ja, weil Swerve einfach sagt, nee, Kollege, nix mit Softie und nett und lieb und sonst was. Match, was soll man sagen, brutal. Das war Ballett, das war letzter Wunsch von mir. Man sagt, Henkers Mahlzeit, was willst du gucken? Das Match nehme ich. Dazu noch Whip-Eye-Steak, eine Cola, bin ich zufrieden. Weil das war einfach grandios. Konter ohne Ende. Es gab Sequenzen ganz am Anfang, eine Kontersequenz, wo du einfach denkst, wie geht das? Swerve hat Moves gezeigt oder Konter gezeigt, Bewegungen gezeigt, die er sonst nicht zeigt. Will Ospreay super. Beide harmonieren besser als Sarah und ich zusammen. Die beiden könnten heiraten, wären glücklicher als wir. Das ist einfach fantastisch. Das war unfassbar cooles Wrestling samt Storytelling. Swerve war in seinem Charakter total. Dieses, ich bin zu Recht hier oben und ich bin dir überlegen. Ich weiß genau, wie ich einfach mit meiner Härte durchkomme. Ich weiß, was nötig ist, um Champion zu sein. Will Ospreay einfach dieser wilde, ey, ich bin doch schon längst auf diesem Level. Ich bin der Akrobatische, ich bin der Fighter, ich kann es. Wird immer mehr in die Enge getrieben. Immer mehr von mir, ja, ich muss diesen Step doch machen. Absolut spektakulär, spannend. 27 Minuten, das Ding hätte auch 4 Stunden gehen können. Es wäre nicht schlechter geworden. Ich will mehr davon und ich fand es großartig. Selbst das Finish, es war einfach großartig. Es war Moves dabei, auf dem Turnbuckle, im Ring, draußen, unten, drüber, egal wo. Es sah einfach nur alles super schön flüssig aus und mit Verstand. Ich bin hellauf begeistert. Finish, sage ich einfach, ja, Swerve gewinnt das Ding, zu Recht. Muss aber nicht das Ende sein, weil ich möchte, das ist jetzt Fantasy-Booking-Erklärung, Monolog jetzt auch zu Ende nach den 2 Sätzen. Ich möchte dann bei All-In Swerve gegen Ospreay, weil es gab ja schon eine gewisse Respektbekundung am Ende, samt persönlicher Note und Kuss auf die Stirn, weil die beiden sind ja auch befreundet. Bei All-In nochmal mit der Wildcard von der Elite, Adam Page, weil der Mann hat auch noch seine Geschichte mit Strickland offen. Dann haben wir das coolste Triple Threat Main Event ever. Du bist dran.
Wäre eine Variante. Also was wir noch unterschlagen haben, also ich bin voll bei dir, es war ein absolut fantastisches Match. War auch bei den beiden, ja, wenn sich da nicht in der ersten 5 Minuten jemand das Bein bricht, das war das eigentlich fast zu erwarten. Wir hatten natürlich noch die Ebene um Don Callis. Also Don Callis kommt hier an den Ring, will Ospreay hier den Schraubenzieher, Schraubendreher geben, den er ja schon gegen Kenny Omega damals eingesetzt hat. Ospreay, ja, wirft ihn weg, will das nicht. Prince Nana kümmert sich hier noch um Don Callis. Also diesen Level hast du. Ich weiß nicht, ob wir das Match bei All In heuer bekommen. Ich hätte mir den großen Moment gewünscht, wo hier Ospreay sich den Titel holt vor heimischem Publikum, weil letztes Jahr knappe 80.000, jetzt sind, glaube ich, im Moment mal 40.000 Tickets in etwa draußen. Wobei Tony Khan auch gesagt hat, wenn sie die Matches ankündigen, werden es hoffentlich noch mehr werden. Nächstes Jahr weiß ich es halt nicht. Sind es wieder 40, sind es 50, sind es 60, sind es vielleicht nur 30. Dann
denk nicht so weit, bleib aber in diesem Jahr.
Ich kann mir, also wenn wir beim Thema Fantasy Booking sind, ich kann mir vorstellen, wir haben im Finale wohl das, wenn es jetzt hier wirklich der Hangman ist und der Hangman sich hier auch gegen Jeff Jarrett, den Favoriten der Herzen, natürlich in der ersten Runde durchsetzen kann und wir davon ausgehen, dass Bryan Danielson sich gegen Pack durchsetzt, dann bekommen wir im Finale vom On Hard Cup in 2 Wochen hier Danielson gegen den Hangman. Hangman gegen Swerve natürlich, die haben die Geschichte, die können da irgendwas ganz Verrücktes machen. Dann ist halt die Frage, was machen wir bei Ospreay? Dann hätten wir hier natürlich Ospreay Danielson als mögliches Rematch. Wir haben vielleicht Ospreay gegen Okada als mögliches Match. Also da gibt es jedenfalls viele, viele große Möglichkeiten, Ospreay hier vom heimlichen Publikum trotzdem gut zu präsentieren. Ich hätte mir diesen Titelsieg gewünscht. Vielleicht kommen wir dort noch irgendwo hin. Das ist aber, finde ich, auch das Schöne an AEW im Moment. Wir wissen es nicht und wir können ganz, ganz viel spekulieren und wir können uns da ein bisschen unsere Dream-Matches noch zusammenbucken. Also das Match war ja auch fantastisch Sinn. Und ich gehe mal davon aus, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die beiden sich gegenüberstehen. Und natürlich, wir wissen ganz genau, wenn Ospreay sich den Titel holt, dann wird sie mit dem Tiger Driver 91 sein, weil dann muss er sozusagen seinen inneren Schweinehund überwinden, dann muss er wirklich dem Gegner absichtlich wehtun wollen und das wird sozusagen der Weg sein, wie er dorthin kommt.
Und diese Geschichte gefällt mir richtig gut, weil man sagt immer, so wenig Storytelling, dass du halt überlegst, das, was damals mit Ospreay und Danielson angefangen hat, einfach diese Endsequenz, hat sich echt zu einer Geschichte für Ospreay durchgezogen, was halt eben dieses, hat er denn wirklich dieses Champion-Material oder ist er nur einfach verdammt gut, aber er kann einfach diesen letzten Schritt nicht gehen, seine stärkste Waffe auszuspielen.
Und ich finde, das passt auch, weil der war jetzt ungeschlagen, der hat alle weggeknallt, alle besiegt und jetzt hier erstmals bei AEW verloren. Und jetzt kannst du eigentlich hier seine Redemption-Story starten. Also nach dem Match natürlich auch, haben wir erwähnt, im ersten Match hier Kyle Fletcher, jetzt ist er wieder am Ring, ist ja auch einer der besten Freunde von Will Ospreay. Und ja, Strickland geht nochmal zu ihm hin, küsst ihn auf die Stirn, spricht ein paar Worte zu ihm und dann Kyle Fletcher geht mit ihm Backstage, haben wir dann auch in diesen YouTube-Clips noch gesehen mit den Backstage-Clips, wo er mit Kyle Fletcher durch die Gorilla-Position nach hinten kommt, sich erstmal irgendwo hinsetzt, dann auch die Kamera bittet wegzugehen, er kann im Moment nicht, er ist fix und fertig.
Er muss halt dazu sagen, seine Oma ist gestorben.
Ist einerseits hier mal mit der Hayabusa-Maske reingekommen, was ich sehr schön fand, und eben seine Großmutter ist vor kurzem verstorben, der hat auch das Match gewidmet. Und ja, auch wenn er den Titel nicht gewonnen hat, ich glaube, die Oma kann sehr stolz sein auf den besten Wrestler der Welt als Enkelkind. Aber auch da wieder gleich die Überleitung Dynamite am Mittwoch. Da hat er schon zugesagt. Daniel Garcia bekommt hier einen Titelkampf um den International Championship, also den World Title hat er nicht mitgebracht. Und jetzt werden wir es halt sehen. Also Daniel Garcia will es unbedingt. Ist Will Ospreay sozusagen so demoralisiert, dass er das nächste Match verliert? Oder wird das schon sein Comeback und wird er vielleicht den armen Daniel Garcia jetzt kaputt machen, weil er vielleicht merkt, er muss es? Also allein das Match hat, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial, nicht nur ein fantastisches Match zu sein, sondern auch ja die Geschichte von Will Ospreay jetzt weiterzuerzählen.
Also mir gefällt das Match, also jetzt mal vom Wrestlerischen. Es tut uns leid, ich sag mal einfach für uns, ich spreche mal für uns. Es tut uns leid, dass wir jetzt nicht jeden Move durchgehen, weil es gab einfach so viele Moves. Das ist so ein Match, man kann es nicht erzählen, man muss es sehen. Es war einfach wahnsinnig gut, aber was mir halt auch mal von Wrestlerischen abgesehen daran so gut gefällt, wir haben so oft das Problem, schöne Grüße an Adam Page, dass du einen Face-Champion hast und nachdem er den Titel gewonnen hat, einfach die Luft komplett raus ist. Ich finde, Swerve ist ein richtig starker Champion bisher. Und das nicht nur wrestlerisch, weil da lieferte er generell immer ab, sondern halt auch als Charakter. Du hast halt auch sagst, hey, ich lege mich auch ein bisschen mit der Elite an. Ich bin halt eben nicht dieser glattgebügelte Hustle, Loyalty and Respect Mann, sondern ich bin zwar Face, aber ich bin halt auch ein Badass, weil dieser Titel ist mir halt alles wert. Und auch das hast du halt einfach mit diesem Match. Ich hätte es zu früh gefunden, wenn Ospreay gewonnen hätte, weil einfach du mit Swerve einen Champion aufgebaut hast, der wirklich auch das Face gerade ist und zu Recht Champion ist, von den Fans auch akzeptiert wird und funktioniert und dieses Standing sich erarbeitet hat und verdient hat und auch dort aktuell abliefert. Und deswegen mag ich das alles. Aber umgekehrt halt, du sagst es ja, Dynamite hast du halt Will Ospreay gegen Garcia und Ospreay eben derjenige, der eigentlich verloren hat, weil er eben doch diesen letzten Schritt noch nicht wagt zu gehen. Und ideal wäre es doch, hier ist wieder Fantasy-Booking, wir sind jetzt nicht nur bei der Review, sondern auch schon bei der Preview, lass Ospreay seinen Titel gegen Garcia verlieren. Es würde Sinn machen, Garcia wird momentan gepusht, du hast eine Storyline für Garcia, dann kannst du die Geschichte erzählen. Zeitgleich kannst du auch mal machen, dass Ospreay sich mal langsam von Don Callis trennt und zeitgleich halt mit Swerve jemand hat, der ja eigentlich ja auch mit auf seiner Seite ist. Aber Will Ospreay möchte es halt allen und vor allen Dingen sich selber beweisen, dass er halt dieses Champion-Material ist. Und deswegen möchte ich das Triple Threat. Weil für mich würde es halt Sinn machen, dass du einfach dieses hast, du hast die Story dann Swerve und Will, die halt, wo Swerve ihn ja da quasi dazu bringt, über sich hinauszuwachsen, was halt einfach dieses Rücksichtslose angeht, einfach diesen Step zu gehen. Dann hast du noch Adam Page, der ja auch noch der Böse ist und der Feind von ihnen schlechthin persönlich, aber zusätzlich dann, wenn er zurückkommen sollte in der Form, bei der Elite ist, mit der sich Strickland ja eh angelegt hat.
Genau, also das wird sich halt hervorragend anbieten. Und du kannst natürlich diesen Split mit der Callis Family machen. Du musst dir halt überlegen, was mache ich jetzt? Wie nutze ich Will Ospreay hier in England? Und da gibt's halt, also von wie gesagt, wir haben es schon gesagt, von Zack Sabre über Bryan Danielson, über Okada hast du natürlich genug Möglichkeiten, dass der einfach hier ein absolut verrücktes Match abliefern kann. Und wenn du diesen Split noch machst hier von der Don Callis Family, also ja, Will Hobbs ja im Moment auch verletzt, müssen wir mal gucken, wann der wieder da ist. Trent haben wir da, das heißt für All Out, wenn du da noch eine Geschichte brauchst, Mark Davis wird hoffentlich wieder zurückkommen, dann kannst du hier sozusagen die wahren Freunde von Will Ospreay mit Kyle Fletcher, mit Mark Davis bringen, vielleicht sogar United Empire. Bei New Japan gibt's ja auch nach wie vor noch Leute wie den Jeff Cobb, sozusagen seine echten Freunde, seine echten Familie gegen ein Team Don Callis, das kannst du bei All Out schön machen. Das kannst du, wenn du, das wäre für mich fast ein bisschen verbrannt und verschwendet von Will Ospreay, aber wenn du so eine Stadium Stampede wie letztes Jahr machen willst, kannst du auch irgendwie United Empire und Will Ospreay and Friends gegen die Don Callis Family bringen. Also du hast hier auf jeden Fall Möglichkeiten, einen Will Ospreay trotzdem noch prominent zu präsentieren. Und der kann natürlich jetzt ganz am Boden sein und sich dann übers nächste Jahr hochkämpfen und sich dann seinen Wembley Main Event sozusagen verdienen. Also ich bin ja guter Dinge, dass uns sowohl Will Ospreay als auch Swerve Strickland da gut unterhalten werden in den nächsten Monaten.
Ja, also sie haben es auf jeden Fall bei dem Pay-Per-View gemacht.
Ja, absolut.
Also kann man nichts sagen. Es ist vor allen Dingen, Main Event fühlte sich groß an. Es war das einzige Match, wo die schlechte Crowd sehr mitgegangen ist. Also das spricht ja auch dafür und das ist Money. Und wenn wir jetzt schon zum Fazit kommen, ich möchte mal deine Meinung hören, weil du sagst immer so selten was zur Crowd. Ich fand die unfassbar schlecht. Ich bin heute im Wage-Modus und ich fand die wirklich einfach wahnsinnig schlecht.
Ja,
du hast teilweise gehabt, dass die auf ein Handy geschaut haben. Du hast während des Matches gesehen, dass einfach hinten nicht nur einer, sondern einfach 5, 6, 7, 8 einfach auf ein Handy gestarrt haben.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, woran es lag, weil es waren ja entsprechend gut verkauft, also es waren, glaube ich, über 11.000 Leute in der Halle. Tony Khan hat gesagt, das Gate, also sozusagen der Umsatz aus den Ticketerlösen, war über $1 Million. Das heißt, so günstig waren die Tickets gar nicht. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also wenn ich hier die Show habe, natürlich, sie war lang, aber wenn ich hier die Qualität, die ja trotzdem da war, geboten bekomme, wenn ich hier hingehe, wenn ich mein Geld dafür bezahle, ich verstehe es dann auch nie so ganz, warum. Es ist natürlich der Kontrast gerade sehr, sehr groß, weil wir natürlich, gerade von der WWE jetzt diese internationalen Pay-Per-Views haben mit diesen absolut durchgeknallten Fans da in
Frankreich.
Frankreich vor allem und zuletzt auch in Schottland. Also ja, wir waren halt hier in New York. Die New Yorker sind natürlich entsprechend verwöhnt, wobei
nochmal ein Unterschied ist, ob New Jersey oder ob Madison Square Garden.
Ja, man darf halt auch nicht vergessen. Also im selben Markt, 2 Tage vorher, war auch erst die WWE. Das heißt, trotz SmackDown im Madison Square Garden hat man hier über 11.000 Tickets noch verkauft.
Ja, aber du hast halt keine Stimmung gehabt.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen bessert. Ich hoffe, dass das vor allem auch in 2 Wochen in Calgary entsprechend so sein wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Man ist ja dann im Juli die Collision und auch mit Ring of Honor da mehrere Wochen in Arlington in Texas. Und da bin ich sehr gespannt aufs dortige Publikum, ob das irgendwie dann immer die gleichen Leute sind, die Hardcore-Fans, die dorthin kommen und ordentlich Stimmung machen.
Nein, das ist unterschiedlich.
Oder ob das irgendwie dann so die Touristen sind, die sich das halt mal angucken, weil sie zufällig dort in der Gegend sind.
Ich finde, du merkst das aber auch, also sagen wir mal, bei Dynamite merkst du es auch, dass es kann von Woche zu Woche komplett eine andere Dynamite-Folge sein, weil du halt in irgendeiner Halle bist, wo die Leute gefühlt auf den Händen sitzen und die ganze Zeit animiert machen werden müssen, von hier klatscht doch zumindest mal. Und in einer anderen Crowd, von wegen, da gehen sie schon ab. Und ich finde hier, das hatte auch nichts mit der, auch wenn ich das nachher nochmal richtig kritisiere, mit der Dauer des Events zu tun, weil du hattest das schon bei der Kickoff-Show. Bei der Kickoff-Show habe ich schon zu Sarah gesagt, das ist aber eine richtig schlechte Crowd. Weil die hatten einfach nichts gemacht. Obwohl es wenige sind, kannst du ja trotzdem irgendwie Stimmung machen, mitgehen. Da ging gar nichts. Und sowas, finde ich, zieht ein Pay-Per-View auch runter, wo wir jetzt auch dabei sind. So, jetzt bin ich mal der richtige Assi. Du sagst immer von wegen, sag doch mal deine Bananenwertung. Ich sage jetzt mal, Markus, jetzt haben wir eine Review zu Ende. 4 Stunden Maincard, 1,5 Stunden Kickoff-Show, 5,5 Stunden geballtes Wrestling, international. Was ist deine Bananenwertung von 1 bis 8 und deine Begründung?
Ja, ich würde sagen, dann mache ich mal den Klassiker und gehe es mal durch. Also die Pre-Show würde ich mal ein bisschen außen vor lassen. Natürlich, ja, Kyle Fletcher, The Pentagon, haben wir gesagt, es war halt einfach da. Das Tag-Team-Match war ein lustiges Party-Match, das Frauen-Match war okay. Mariah Mazaraya war gut und das Lucha Brothers Mystico gegen LIJ Match, ja, war ein solider Main Event. Also die Pre-Show, 5 Matches halt eine ordentliche Ansage, aber hat mich schon unterhalten und muss man ja nicht. MJF Hechicero war okay. Elite gegen Acclaimed Tanahashi war okay bis gut. Danielson Shingo war fantastisch. Tony Storm gegen Mina war auch wegen der Story sehr, sehr gut. Zack gegen Orange war fantastisch. Learning Tree gegen die 3 Submission-Herren war okay. Leitermatch war sehr, sehr gut. Mercedes gegen Stephanie war sehr, sehr gut. Naito gegen John Moxley war so ein bisschen ein Schnarcher. Und der Main Event war absolut fantastisch. Das heißt, ohne es jetzt im Detail durchzuzählen, ich glaube, ich habe mehr als die Hälfte gesagt, dass ich gut fand. Es waren ja 3, eher 4 wirklich, wirklich fantastische Matches dabei. Das heißt, 4 von 15 ist mal gutes Viertel. 4 von 10 ist fast die Hälfte. Leitermatch war auch sehr gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich bin bei 6 von 8.
Okay.
Vor allem Main Event, vor allem Zack Sabre gegen Orange und vor allem Danielson gegen Shingo waren für mich auf jeden Fall die drei Matches, die man gesehen haben sollte. Leitermatch auch eher Stephanie Verkehr gegen Mercedes Moné. Also das wären dann die zwei weiteren, wo ich auch sagen würde, die fünf sollte man sich angeguckt haben. Und ja, allein die Qualität vom Main Event muss ich mich eigentlich der 6 annähern. Wie gesagt, Crowd war nicht so toll. Es waren ein paar Matches, die ich nicht unbedingt auch gebraucht hätte. Deswegen jetzt auch nicht irgendwie eine 6,5 oder so, sondern ich bleibe bei einer soliden 6. War guter Pay-Per-View, aber war nicht so gut wie einige, die wir heuer schon hatten. Also ich glaube, der beste ist für mich tatsächlich immer noch Dynasty in diesem Jahr gewesen.
Ja, definitiv. Bei mir, ich bin mal ein bisschen mehr kritischer, weil ich sage es mal, ich sehe es jetzt mal aus der Sicht von jemand, der in der Halle ist. 5 Kickoff-Show-Matches ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt, eine Kickoff-Show 1,5 Stunden machen zu müssen. Habe ich auch schon keinen Bock drauf.
Der Mann heißt Tony Khan.
Ja, Tony Khan, schönen Gruß. Auch wenn du, ich weiß, du hörst mich, Brüder im Herzen und so. Lass das. Das ist nicht gut. Das ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen, wenn halt Sachen da irgendwie bedeutungslos sind. Das letzte Kickoff-Show-Match, jo, nehme ich komplett mit. Auch das Mariah May, Soraya mit Match nehme ich auch noch mit. Das reicht dafür für eine Kickoff-Show. Ich brauche nicht eine Kickoff-Show, wo ich davor sitze und einfach denke, ey, 1,5 Stunden. Und dann geht's auch noch direkt los mit Matches. Dann ist noch ein Match 3 Minuten. Also das war für mich ein Downer. Dazu das Publikum, was halt noch nicht da war. Und der Rest, der da war, der hatte irgendwie noch Popcorn in der Hand oder im Mund. Schwierig. Pay-Per-View fängt an. MJF gegen Hachiriko. Richtig? Hachisero. Das war nix. Also für mich war das einfach, das war nix. Hat nicht geklappt, war für mich ein Downer. Elite gegen Acclaimed, eigentlich okay bis gut, aber ich hatte einfach das Gefühl, bring es bei einer Weekly. Das ist für mich kein Pay-Per-View-Match gewesen. Ich hatte auch kein Pay-Per-View-Match-Feeling. Deswegen, das zieht sich leider öfters durch. Bryan Danielson gegen Takagi, schwer angefangen für mich. Dann sehr, 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 sehr stark angezogen. Richtig gut. Daumen nach oben. Toni Storm gegen Mina. Fand ich die Story richtig gut. Das Match war gut. Von daher absolut okay. Hat auch drauf gepasst. Mr. Griff gegen Mr. Orange. Ja, hat Spaß gemacht. Würde ich jetzt nicht sagen fantastisch, aber hat einfach richtig Spaß gemacht. Kann man auf die Karte packen. Gehört dahin. Nehme ich mit. Learning Tree Match. Nein. Einfach nur in jeder Hinsicht nein. Also sowohl Konstellation will ich nicht. Auf der Karte von Pay-Per-View will ich nicht. Vor allen Dingen beim Forbidden Door Pay-Per-View macht das halt noch weniger Sinn. Einfach nicht meins, war ein Downer. So, dann Adrenalin, sondergleichen, Leitermatch, richtig weggebombt. Mercedes gegen Stephanie Verkehr, brutals gut, hat mir richtig Bock gemacht. Und dann kommt der Co-Main-Event, wo ich einfach denke, ja, das war so mit der schlechteste Co-Main-Event seit ewigen Zeiten. Wir reden hier nicht von Opener oder sonst was, sondern Co-Main-Event. Und der war einfach richtig, 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 richtig schlecht. Das war, Bananenwertung würde ich so eine faule Banane geben. Eine richtig braune, die man so nicht mehr essen möchte, weil die halt einfach so irre ist. Das war echt nicht schön. Wie du nur noch
für Bananenmilch verwenden kannst.
Ja, noch nicht mal dafür. Da kommt einer von wegen, ey, willst du Bananenbrot haben? Sag ich, nee, das ist kein normaler Mensch. Swerve Strickland, Will Ospreay. Ja, da gibt es die frisch gepflückte goldene Banane, die man auspackt und innen drin ist auch Gold. Absolut fantastisch. Aber wenn ich das so überschlage, und das hast du nämlich auch gemacht, in der Schule war es so, wenn du von 100 Fragen 50 richtig beantwortet hast, war es eine 4-. Wenn du ein bisschen drüber gekommen bist, war es in einem 4er-Bereich. Und wenn du dann da drüber kamst, kam erst die 3. So schnell geht es nicht bis zur 2 und 1. Und ich fand, das war einer der schwächeren oder schwächsten Pay-Per-Views seit längerem, weil einfach zum einen, die Crowd war auch richtig, 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 richtig schnarchig langweilig. Zweitens, du hattest ganz viele Matches, wo du einfach das Gefühl hattest, du guckst eine Weekly. Das darf bei einem Pay-Per-View für mich persönlich nicht passieren. Dazu, was ich ja sagte, hat New Japan auf jeden Fall das Problem, dass halt diese Dream-Matches, wofür eigentlich Forbidden Door nämlich steht, und das war ja auch damals der Slogan, gab es nicht wirklich zwischen den Divisions, sondern halt eigentlich das Dream-Match, was du hattest, war halt in der Division selber bei uns. Es ist für mich zu wenig. Und ich würde halt normalerweise eine 5,5 geben, was nicht heißt schlecht, sondern einfach so, wenn ich sagen würde, ey, muss man da was von gesehen haben, würde ich sagen, 2 Matches, maximal 3, wo ich sage, unbedingt, aber das ist bei 15 Matches einfach zu wenig. Aber wegen der Crowd, schöne Grüße an euch in New Jersey, ich weiß nicht, was mit euch los ist, gibt es Abzug, und zwar richtig kräftig, und zwar deswegen lade ich bei zwischen 4,5 und 5, ich sag 5. glatt, null, nada, niente, will mehr.
Okay, also quasi knapp das Schuljahr geschafft sozusagen mit der...
Ja, wobei, nein, es gab Highlights,
Kollege. Sind wir über der Hälfte.
Ja, das ist so der Schüler, der so irgendwie mal schafft, so eine 2 zu schreiben, aber dann haut er auf einmal 2 Fünfen hinterher, wo du einfach denkst, warum? Hör doch mal auf damit. Dann kommt nochmal eine 3, irgendwie schafft er es dann halt. Ja, ist eigentlich alles okay, aber es ist halt weit weg von gut. So wie Olaf, der ist auch weit weg von gut. Unser kleiner Godzilla.
Aber er ist Godzilla, genau.
Naja, aber schreibt ihr gerne auch, also neben der Parole, die ich nicht wiederhole, weil man muss ja zurückspulen, ganz hören, schreibt ruhig in den Kommentaren auch eure Bananenwertung. Das wäre schön. Also die Kombination aus, ihr könnt auch kreativ sein, Parole und Bananenwertung. Das fände ich cool.
Ich muss Jungs nochmal korrigieren zum Ende. Es war nicht New Jersey, es war tatsächlich im US-Bundesstaat New York, nämlich in Elmont.
Das ist noch schlimmer.
Ja, wobei Long Island, also doch eigentlich Manhattan-Nähe. Also man war nicht weit weg von New York City.
Ja, aber die Leute in Elmont, die können nichts.
Die Leute in Elmont hatten einen schlechten Tag auf jeden Fall.
Ja, das war's mit euch mit Pay-Per-Views, da gehen sie nicht mehr hin.
Ja, ich glaube, ansonsten sind wir auch durch. Also wir haben, glaube ich, über alles, was uns bei Dynamite noch erwartet, nächste Woche, glaube ich, gesprochen. Und ich glaube, ich habe auch alles, was irgendwie nennenswert war vom Media Scrum eigentlich erwähnt. Also Tony Khan hat auch verdächtig wenig große News ausgelassen diesmal. Swerve Strickland hat so ein bisschen über sein Team und über seine Rapper-Kumpanen, die ja auch teilweise vor Ort waren, gesprochen.
Ach doch, eine Sache hat der Tony Khan letztens, also jetzt nicht beim Scrum angekündigt, da bin ich jetzt beim Übrigen gespannt. Ich versuche es eigentlich nur zu reden, damit wir die 2 Stunden glatt voll kriegen. Tony Khan hatte letztens verkündet, er macht ja immer große Ankündigungen, aber jetzt muss er sich mal messen lassen, weil er hat gesagt, die nächste Dynamite-Ausgabe, also jetzt, er sagt ja die übernächste, aber das ist schon ein bisschen her, also dass es jetzt die jetzt am Mittwoch ist, hat er versprochen, dass die nicht nur gut wird, sondern die beste Dynamite-Ausgabe, die es bislang gab. Kollege, du musst ja deine Worte messen lassen.
Ja, also am Papier klingt es nach einer sehr starken Show und ich glaube, wenn man zwischen den Matches also wir haben ja gesprochen, jetzt einerseits Britt Baker, Mercedes Monet erwarten wir uns irgendwas, Ospreay, Daniel Garcia erwarten wir uns irgendwas, den möglicherweise Hangman Adam Page gegen Jeff Jarrett erwarten wir uns was, Pac Danielson, Chris Statlander, Willow Nightingale, also von den Matches her klingt's gut. Und wenn man da so ein bisschen die Storyline weiterführt, ich weiß nicht, wir sind jetzt bei bald mal 250 Ausgaben. Also da waren schon verdammt gute Shows dabei. Ich weiß nicht, ob es die beste werden wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass Potenzial da ist für eine richtig, richtig gute Episode von deinem.
Wir sind gespannt.
Wir sind
wie ein Godzilla.
Und wir, ja, schauen wir mal. Wir hören uns möglicherweise, ich weiß gar nicht, bist du bei All In vor Ort oder guckst du es von daheim?
Nein, ich guck's zu Hause. Aber dafür gibt es eine dicke Party mit Nicht-Wrestling-Fans. Das wird lustig.
Also ich habe immer noch keinen Flug, ich habe immer noch kein Hotel, ich habe immer noch keine Tickets, aber ich habe immer noch vor, hinzufliegen. Ich sollte mich da bald mal drum kümmern. Und dann gucken wir mal, ob und wie das Review dann dazu ausschauen wird. Ob wir beide das trotzdem machen oder ob mich da jemand vertreten wird vielleicht. Ich bin zumindest, wenn es so läuft, wie ich es plane, dann möchte ich am Montag auf jeden Fall noch die Progress-Show mitnehmen und wäre dann erst Dienstag wieder daheim. Also mal sehen.
Wir werden es rausfinden. Genau wie Godzilla.
Genau, der findet auch alles raus.
Alles klar. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, machen wir den Deckel drauf, bevor Olaf wieder schreit und irgendwie ich Elektrostrahlen aus dem Maul schießt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt eure Wertung, schreibt bitte die Parole. Bitte, bitte, bitte. Das ist ein Betteln. Und schönen Tag.
Danke, ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.